Und Kiki, du hast jetzt einen Prototype bei der Laufzeit gepatcht, oder was?
Ja, also wie kommst du denn da drauf? Also wir haben doch gerade ganz deutlich gelernt, dass man auf keinen Fall Prototypes anpassen soll.
Naja, doch. Oder? Also in deinem privaten Projekt darfst du ja rumsauen, wie du möchtest.
Wir erzählen es nicht weiter, das passt schon.
Okay, cool. Oben drüber steht ein Fix Me. Verify if we actually want to keep this. Ich glaube, wir werden niemanden mehr prüfen. Ist im August 2023 entstanden, um 4.20 Uhr. Mit dem Commit Implement Translation Hacks. Also mir war damals schon klar, das war ein Hack. Ich kenne Peter eigentlich nur als den, der sagt, ich bin ja kein Entwickler. Und dann haut er hier so ein Hardcore-Entwickler-Nerd-Sprech raus. Und
na, drüber reden tue ich ja eigentlich immer, ne? Ich mach's halt selber. Working Draft Revision 642.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, Next Level Hosting für deine Projekte. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann sowas Langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Mittwalds hochperformantes Cloud Hosting ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern und Mittwald hat mit MStudio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal ehrlich unter uns Nerds. Sachen anklicken? In einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei Mittwald gibt's die MStudio CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch entsprechend automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Mittwald die optimale Developer-Experience, wenn's ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu mittwald.de/workingdraft. Denn da wartet auf euch, exklusiv als Hörer von Working Draft, das Angebot, den Tarif Pro Space für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Das war nochmal mittwald.de/workingdraft. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 642. Wir sind heute zu dritt aus dem exotischen fernen Düsseldorf zugeschaltet. Live ist der Shep.
Hello.
Aus dem malerischen Funkloch bei Witten haben wir unseren Gast Kiki.
Hallo.
Und ich bin der Peter. Wir kennen uns ja alle schon. Ich muss den Gast nicht mehr vorstellen, weil du in letzter Zeit quasi dich als extra Host installiert hast. Ist ja auch super. Und wir haben ja nun schon über so vieles geredet. Wir haben darüber geredet, wie man vernünftige so Server-Side-Rendering macht und irgendwie die korrekte Client-Server-Kommunikation mit TypeScript richtig doll absichert. Heute gehen wir mal so ein bisschen abseits des Pfades der Best Practices. Und irgendwie sind, glaube ich, Kiki, auf die Idee gekommen, über unsere schlimmsten Hacks zu reden. Wie ist das eigentlich passiert?
Ich habe eine Vermutung. Also ich habe mir heute mehrfach darüber Gedanken gemacht, wie ist das eigentlich passiert hier. Meine Vermutung ist, dass es da diesen einen Hack gibt, von dem ich bei jeder Gelegenheit immer jedem erzähle, der es nicht hören möchte. Und ich immer versuche, eine immer größere Audience zu bekommen dafür. Und dann hast du, glaube ich, diese Idee gehabt. Lass uns doch darüber im Working Draft reden. Und jetzt können wir doch irgendwie maximieren. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann müsst ihr bis zum Ende hören, den Clickbait machen, oder?
Das weiß ich nicht, weil am Ende entscheiden wir ja relativ kurzfristig, hups, das ist jetzt viel zu spät geworden. Ich meine, ansonsten könnte man ja auch einfach so im Sinne eines ordentlichen Netzer-Delling-Manövers probieren, die Überleitung so zu gestalten, dass wir als ersten Hack einfach mal direkt das nehmen, worüber du erzählst. Also hier, dein Ding, das nach einem immer größeren Publikum sucht.
Ich müsste erst eine Erklärung bekommen, was du gerade für Wörter benutzt hast.
Netzer Delling, weißt du nicht hier, Fußballübertragung früher, wo der Delling immer so die Überleitung gebaut hat?
Also, ja, und der Netzer hat sich doch immer kaputt gelacht darüber, oder?
Ja, je nachdem, welchen Maß an Professionalität er gerade willens war, in die Kamera zu transportieren. Aber das ist doch geradezu sprichwörtlich. Also klar, hier redet jetzt wieder der alte Mann, der früher Fußball geschaut hat. Sehe ich ja ein. Aber das war damals so. Wir hatten ja nichts anderes.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was dieser Hack, was das für ein Hack ist.
Jetzt haben wir ja komplett oversold, aber egal. Also ich würde dann mal anschließen mit dem alten Mann, der irgendwie von früher erzählt. Einige von uns machen ja, glaube ich, schon länger so diese Sachen mit diesem Internet und mit JavaScript und so. Und ich erinnere mich, dass irgendwie irgendwann Scriptaculous als Library auftauchte und irgendwie stand bei Scriptaculous dran, hier, das setzt irgendwie auf Prototype.js und das war irgendwie alles ganz aufregend und da lernte ich dann dieses Wort Prototyp, Prototype, wie auch immer man das nennen möchte, kennen. Holen wir da aus, was ein Prototype ist? Doch, ja, oder?
Wir machen.
Ja, ja, man kann vereinfacht sagen, das ist ja das Vererbungssystem von JavaScript, ne?
Ich rede mal, was ich glaube, weil ich habe ja eigentlich keine Ahnung. Und dann kommst du, Peter, und sagst dann, was ich hier alles falsch erzähle.
Ich übersetze es dann nach PHP, alles klar.
Ja, ja, genau. Ach, PHP ist auch dann wunderschön, das ist auch eine schöne Analogie. Also in PHP haben wir ja irgendwie Objektorientierung. Und ganz viele Menschen arbeiten dann ganz viel mit Klassen und vergessen irgendwie, dass eigentlich Objektorientierung und nicht Klassenorientierung heißt. Ich habe mal eine Zeit lang so OOD, OOP-Workshops gemacht und da war relativ früh immer die Einleitung so, hey, es heißt übrigens Objektorientierung und nicht Klassenorientierung. Und in JavaScript glaubten ganz viele Menschen halt immer, es gäbe kein OOP, weil wir haben ja keine Klassen gehabt für lange Zeit. Aber wir hatten ja Objekte und das ist eigentlich alles, was wir brauchen für Objektorientierung. Nur, dass JavaScript hat dieses Prototype-basierte Gedöns benutzt. Und die Idee, und jetzt ist der Part, wo ich mich auf dünnem Eis bewege und Peter gleich schlaue Sachen sagen wird. Die Idee ist, glaube ich, so, dass jedes Objekt, was wir haben, in irgendeiner Form einen Prototypen hat. So die Anleitung, mit der es gebaut wurde, nennen wir es jetzt mal irgendwie. Und was interessant ist an diesem Konzept ist, ich kann bei einem Objekt sagen, hey, dein Prototyp ist übrigens das da. Ich glaube, ich kann den sogar zur Laufzeit auch noch mal ändern und plötzlich ist es ein anderer Prototyp. Und wenn ich diesen Prototypen zur Laufzeit noch mal verändere, verändert sich potenziell auch das Verhalten von meinem Objekt. Und das heißt, ich habe nicht eine Klasse, von der ich erbe, sondern ich habe so ein Prototyp-Objekt, von dem ich Dinge bekomme. Irgendwie hatte ich eine bessere Idee, wie ich das erklären wollen würde. Peter, kannst du noch mal schlaue Sachen dazu sagen?
Ja, außer, dass du das ziemlich perfekt erklärt hast, kann ich da nicht viel zu sagen. Es ist halt genauso, wie du beschreibst, dass der relevante Unterschied ist tatsächlich, dass du durch einen Vererbungsmechanismus in JavaScript nicht irgendwie eine Art Templating betreibst, also neue Objekte erzeugst, die halt irgendwie vorgeben, was andere Objekte enthalten, sondern dass du so eine Live-Delegationskette hast. Und wie du völlig richtig gesagt hast, die kann man halt eben zur Laufzeit jederzeit patchen, verändern, was vorhin von A erbt, der erbt jetzt von B, man kann das umbiegen. Allerlei kriminelles Zeug kann man da machen, was ja erstmal nicht schlecht ist, weil es ja einfach nur eine low-leveligere Implementierung von dem ist, was eine Klasse macht. Man kann mit dem Prototypsystem sich sein eigenes Klassensystem bauen, hat man ja früher auch getan. Oder man kann halt wie ECMAScript dieser Tage eine offizielle Klassensyntax vorgeben und einfach nur syntaktischen Zucker auf Basis dieses Low-Level-Konzepts konstruieren. Also würde ich sagen, ja, hast du auch richtig geschrieben.
Das finde ich auch der relevant, also ein interessanter Punkt, dass dieses Konzept von Klassen, was wir heute in JavaScript haben, ja immer noch auf diese Prototypes aufsetzt. Das heißt, man denkt als gestandener Java-Entwickler, man würde hier jetzt mit Klassen arbeiten, wie man sie aus Java kennt, aber in Wahrheit ist eben immer noch dieses Prototype-Zeugs unter der Haube. Und um nochmal die Kurve zurück zu Prototype.js zu bringen, das war also so eine Bibliothek, die hat unter anderem ganz viele Prototypen verändert. Zumindest war das mal die Idee. Ich weiß nicht, ob das am Ende wirklich zu großen Teilen noch das war, aber das war auf jeden Fall Teil dieser Idee. Hey, man hängt jetzt an Built-in-Objekte von JavaScript weitere Funktionen dran. Was man also zum Beispiel machen könnte, womit ich nicht sagen will, dass sie das gemacht haben, aber was man machen könnte, wäre, hey, das wäre doch toll, wenn es auf einem Array eine Funktion Map gäbe, weil die gab es auch noch nicht immer in JavaScript. Und dann schreibt man die halt einfach auf dem Prototype von Array und dann ist die in der eigenen Anwendung da. Funktioniert auch ganz gut. Außer man hat 7 verschiedene Libraries, die alle eine Map-Funktion auf den Prototype hinzufügen wollen und manche implementieren die anders als andere, dann könnte es irgendwann schwierig werden.
Ja, und auch sonst ist das ja tatsächlich ein Quell ewiger Freude für die ECMAScript-Spezifikateure. Also ich kenne das halt von MooTools, die haben das Gleiche gemacht. MooTools ist damals ja so eine Art jQuery-Alternative gewesen. Und die sind ja zum Beispiel der alleinige Grund dafür, dass es heißt Array Prototype includes und nicht Array Prototype contains, wie bei allen anderen setartigen Konstrukten in JavaScript, weil es halt so viele Webseiten gibt, die da draußen noch rumkreuchen, die mit MooTools gebaut wurden. Und naja, wenn jetzt irgendwie die ECMAScript Engine hingehen würde und würde halt eben sagen, wir haben hier unsere eigene Definition von, keine Ahnung, eben zum Beispiel einem hypothetischen contains oder mit flatten, war das ja damals genauso. Der Grund, warum Array Prototype flat und nicht flatten heißt, ist allein, dass MooTools existiert und halt eben diesen Namen sozusagen besetzt. Also das ist sagen wir mal schon riskant, wenn man das jetzt in seiner eigenen Anwendung oder in seiner Library macht, weil Gott bewahre, man hat auch nur den Hauch von Erfolg und das verbreitet sich auch nur einigermaßen, dann kann man damit wirklich ganz wunderbar die Weiterentwicklung von ECMAScript torpedieren.
Aber so fürs eigene Projekt ist es ja grundsätzlich, kann man das ja gut machen.
Also wenn du dir sicher bist,
eben nicht das eigene Haus verlässt.
Ist halt richtig, ne? Das wäre zum Beispiel, wo ich relativ wenig Bedenken hätte, wenn du das irgendwie nutzt, um deine Unit-Test-Library irgendwie zu konstruieren. Weil die wird sich wahrscheinlich nicht wirklich irgendwie in Production in Webseiten wiederfinden. Aber schon wenn du sagst, das ist mein eigenes Frontend-Projekt, ne? Das kann also wirklich auch schon so Dinge geben wie, du hast einfach nur eine semi-erfolgreiche Webseite. Tatsächlich. Und dann genügt das schon. Also letztens gab's das bei den Iterator-Helpers, dass du halt Map-Filter und Konsorten auf Iterables hast und nicht nur auf Arrays, also einem spezifischen Subtyp dessen. Da gab's halt eine Webseite, die hat verwendet, irgendeine harten JavaScript-Library in einer etwas älteren Version. Und das hat halt eben dann auch so zu Namenskollisionen geführt oder man konnte gewisse Symbols nicht mehr auf gewisse Werte setzen, ohne halt, ne, Breaking Changes zu machen. Das war halt eine relativ populäre Webseite, also eine Sport-News-Aggregationsseite. Und dann führte das halt wirklich dazu, dass in dem Spezifikationsprozess, in der entsprechenden GitHub-Issue, die Leute, die halt ECMAScript schreiben, gefragt haben, liest das hier irgendwer mit, der wen kennt, der da arbeitet, der die dazu bringen kann, mal die Dependencies zu updaten. Also auf dem Niveau kann es halt eben auch schon gehen. Was halt noch okay ist, weil die haben dann tatsächlich jemanden gefunden, der sich mit wem in Verbindung setzen konnte, um das irgendwie neu zu deployen und dann war alles irgendwie gut. Aber trotzdem würde ich mir halt eben wünschen, wenn ich mein JavaScript-Projekt baue, dass ich nur mit Breaking Changes zu tun habe, wenn ich NPM Update mache und nicht, dass irgendwie ich ein Breaking Change per Telefon bekomme von wegen, yo, hallo, dein Projekt hält gerade die Weiterentwicklung der ganzen Programmiersprache auf, mach mal was. Das würde ich halt ungern haben wollen.
Ach komm, das hättest du doch gerne.
Man muss ja an der Stelle, ich finde es ganz schön, wie wir es schaffen, lang um ein Thema drumherum zu schiffen, das beruhigt mich sehr. Du hast mich gerade an eine Sache erinnert. Ich durfte ja mal, ich glaube, darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen im Podcast. Ich durfte mal Quellcode von Browsern lesen. Und irgendwann bin ich habe das, glaube ich, zweimal gemacht. Das andere, weil ich erinnere mich nicht mehr, was der Hintergrund hier an der Stelle war. Aber ich hatte Verhalten, wo ich etwas nicht zum Laufen bekommen habe, obwohl ich den Code von, ich denke es mir jetzt aus, Amazon.com oder so geklaut habe. Und eigentlich müsste das funktionieren. Ich habe es nicht verstanden, warum eins zu eins der gleiche Code bei mir nicht tat und bei Amazon schon. Mhm. Und dann bin ich irgendwann darauf gestolpert, dass Browser Code haben für, wenn du auf Amazon.com bist, dann funktioniert folgendes Verhalten und sonst nicht. Und da gibt's irgendwie so, ich weiß, ich bin da, bei WebKit war es bei mir, wo ich es gelesen habe, da gibt's irgendwie so quirks.c++ und da stehen dann ganz viele If-Else-Statements mit if Amazon, dann mach das, if ESPN, um das Thema Sportwebsite, dann mach jenes und so. Also da war ich schon etwas überrascht, dass Browser Anpassungen haben für bestimmte populäre Websites. Wahrscheinlich genau aus solchen Gründen, dass da Dinge mal funktioniert haben und man wollte halt die Website nicht kaputt machen, aber wollte auch neue Features liefern.
Ja, und bei der Amazon-Startseite ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich mal eben die eine Person ans Telefon bekommst, die das reparieren kann, eher gering. Und dann sagst du halt lieber, dann schreibe ich halt lieber 3 Zeilen C++, mach da 4 Unit-Tests drauf und Feierabend. Mhm. Also ja, Vorsicht mit den Prototypen.
Ja, also ich kann mich erinnern, dass Opera ja früher so ein Team hatte, das Web-Compat-Team, glaube ich. Die haben immer irgendwie dann so Sachen in Opera dann gerade gebogen, weil der Browser halt zu klein war, dass die Webseiten, Programmierer, Hersteller, Betreiber da einfach keinen Bock hatten, was für Opera anzupassen. Der IE, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, der IE 10 oder sowas, der hatte damals auch die so ein Feature, dass der sein User Agent wechseln konnte, also bei bestimmten Seiten, damit die eben ihm nicht irgendeinen Mist ausliefern. Ja, also es gibt schon. Und was es ja auch gibt, ist, also wenn man sich so fragt, so, Moment mal, Video Autoplay, das geht ja nicht ohne User Interaktion. Warum geht das eigentlich bei YouTube? Warum können die das? Genau, und das liegt daran, dass es halt auch da diese Listen in Browsern gibt, wo Seiten sozusagen freigeschaltet sind für das Autoplay, was eigentlich nicht geht. Und dann kannst du es dir noch dazu verdienen. Also wenn quasi das Nutzungsprofil auf Dauer deiner Seite eben sich erweist als User spielt Video ab, dann kommst du irgendwann quasi angelernt auch in diese Liste rein.
Ja. Ja, und weißt du, man kann das jetzt zur Kenntnis nehmen, was ihr jetzt alle erzählt habt, und so gucken wie der Kiki jetzt gerade, nämlich um Himmels Willen, mit was arbeite ich jetzt hier? Oder man könnte sagen, super, die machen alle kostenlose Arbeit für mich und meinem Kram am Laufen zu halten. Und könnte sagen, könnte ich ja super jetzt Webprodukte bauen, die einfach ewig halten und super funktionieren, andere dafür arbeiten lassen, weil die sich um die Kompatibilität kümmern, statt dass man sich irgendwie 9 Millionen Dependencies reinzieht. Also, ne, ich verlinke mal gleich hier noch so ein Mastodon-Thread von Stefan heute Morgen, der versucht hat, irgendeine Web-App zum Laufen zu bekommen und einfach, ja, 7 verschiedene Package-Manager stapeln musste, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ne? Das ist die Welt, die wir uns gemacht haben, und es könnte ganz anders sein, weil man ja sieht, was die sich alle für Mühe geben, um unseren Krempel am Laufen zu halten. Aber nein, das schmeißen wir alles in den Wind und machen stattdessen NPM-Install. Ja, dann hat man es auch nicht besser verdient.
Und Kiki, du hast jetzt einen Prototype bei der Laufzeit gepatcht, oder was?
Ja, also wie kommst du denn da drauf? Also wir haben doch gerade ganz deutlich gelernt, dass man auf keinen Fall Prototypes anpassen sollte.
Naja, doch, oder? Du darfst das, also in deinem privaten Projekt, darfst du ja rumsauen, wie du möchtest.
Ich passe jetzt auf, dass ich hier keine NDAs violiere, sagt man bestimmt auf Deutsch, breche.
Wir erzählen es nicht weiter, das passt schon.
Okay, cool. Wir haben so einen Kunden, für die entwickeln wir ein Framework, wo deren Kundenentwickler mitarbeiten. Also man könnte sagen, wir entwickeln ein JavaScript-Framework. Ist alles nicht ganz richtig, aber es ist eine vereinfachte Darstellung. Und eventuell habe ich diesen Part auch schon mal hier erwähnt. Da gab es mal eine Version 1 und jetzt gibt es eine Version 2 und man braucht irgendwie eine Kompatibilitätsschicht zwischen beiden. Und im Rahmen dieses Projekts, also wir entwickeln ein Framework, habe ich mal einen Prototypen überschrieben. Und man muss ja überlegen, man hat ja so ein paar Prototypen zur Auswahl, die man irgendwie überschreiben könnte. Shep, was wäre jetzt so deine Idee? Was wäre so der Prototyp, den man auf gar keinen Fall überschreiben sollte von all diesen Dingen, die dir einfallen würden?
Tja, keine Ahnung. Wenn du mich so fragst, dann, weiß ich nicht, HTML-Element-Prototyp oder sowas?
Viel zu speziell. Also HTML-Element taucht ja nicht mal in jeder Anwendung an jeder Stelle auf. Also sowas, was wirklich immer und überall benutzt wird.
Ja, Objektprototyp dann, oder?
Viel zu speziell. Irgendwas, was wirklich an jeder Stelle immer und überall. Also wir haben den String-Prototypen überschrieben und haben daran Dinge getan. Und das ist so, ich stelle mich dann so, ich sehe jetzt schon Peters Gesichtsausdruck. Ich stelle mich hier hin und erzähle Leuten so, ja, wir haben dann in diesem Framework den String-Prototypen überschrieben. Und alle Leute fangen direkt an, böse zu werden. Also unser Kunde hat auch eine Qualitätssicherung und ich konnte mir da natürlich den Spaß nicht, also ich muss das natürlich dann direkt bereittreten. Dann habe gesagt, ach so, und übrigens, wir überschreiben ja den String-Prototypen. Und das kam jetzt nicht so gut an. Und bisher konnte ich jeden davon überzeugen, dass das, was wir da machen, eine gute Idee ist. Und das ist der Grund, warum ich diesen Hack so toll finde, weil das einfach so eine der Basics von JavaScript ist. Irgendwie, wir überschreiben keine Prototypen von String, Object, bla bla bla. Da manipulieren wir nicht dran rum irgendwie. Da machen wir keine bösen Dinge. Und von mir aus können wir die Folge jetzt auch gleich beenden. Ich würde nämlich in anderthalb Minuten erzählt haben, was das war, was wir gemacht haben. Also wie gesagt, es gibt diese Version 1 von dem Framework und die Version 2 von dem Framework. Und wir haben einen Kompatibilitätslayer dazwischen gebaut. Und es gibt da so verschiedene Daten, die hin und her gereicht werden zwischen Bestandteilen des Frameworks. Und manche davon sind typisiert, andere nicht so. Und wir sind hier an der Stelle, wo es nicht wirklich typisiert ist. Und dann ist es so, man entwickelt in dem Framework Komponenten, vereinfacht gesagt. Und in der alten Welt haben diese Komponenten, wenn man einen Text hatte, der im User Interface angezeigt werden soll, immer ein Objekt bekommen. Und in diesem Objekt gibt es dann eine Property DE, eine Property EN oder FR, was auch immer, mit den verschiedenen Übersetzungsstrings. Das heißt, wenn ich Hallo Welt ausgeben will auf dem Bildschirm, dann habe ich in der alten Welt ein Objekt bekommen, wo ich dann gucken musste, welche Locale habe ich gerade oder welche Sprache habe ich gerade und dann entsprechend aus diesem Objekt den Wert der aktuellen Sprache rauszupicken. In der neuen Welt, also irgendwie ist jemandem aufgefallen, dass es total nervig ist, dass man das immer machen muss. Und deswegen ist in der neuen Welt so, dass man schon den übersetzten String kriegt, weil natürlich weiß das Framework, in welcher Sprache wir gerade arbeiten. Und jetzt hatten wir das Problem, dass wir in der neuen Welt alle alten Komponenten ans Laufen bringen wollten. Wir wussten aber nicht, wo in der Datenstruktur, die wir bekommen, befinden sich diese Übersetzungsstrings. Das heißt, wir haben eine riesige Datenstruktur, wo ein paar Strings, ein paar geschachtelte Objekte, Numbers, Undefineds garantiert auch irgendwo drin stecken. Und wir mussten jetzt an jeder Stelle, wo so ein übersetzbarer String ist, machen, dass der alte Code ein Objekt bekommt. Wir haben aber nur einen String und wir wissen nicht, an welcher Stelle diese Strings sind. Und irgendwann kam dann die Idee, lass uns doch den String-Prototype anpassen und dann so ein, wie heißt das, Property-Accessor oder so, dieses Get-Dingsbums, Peter nickt, ja, Shep nickt, genau, also den haben wir, define Property, genau. Wir haben ja gesagt, auf dem String-Prototype definen wir eine Property und zwar für die Sprache, in der die Anwendung gerade läuft, weil als Framework wissen wir, in welcher Sprache laufen wir gerade. Und wenn das zugegriffen wird, dann geben wir einfach this in dem String zurück. Das bedeutet, dass innerhalb der Anwendung man immer, sagen wir, die Anwendung läuft gerade auf Deutsch, wenn du auf einem String die Property DE zugreifst, wirst du immer den String übergeben bekommen. Greifst du die Property EN oder Wurstbrot oder was auch immer auf, dann haben wir nichts am Verhalten geändert, das ist alles genauso wie vorher, aber wenn du halt diesen String DE aufrufst, dann kriegst du genau den gleichen String, wie wenn du den String selber verwenden würdest. Aber das macht, dass aller alter Code einfach weiter funktioniert, obwohl der da ein Objekt erwartet und einen String bekommt. Außer würde jetzt irgendwie typsicher prüfen, hey, ist das ein Objekt oder ein String, bla bla bla. Das passiert ja glücklicherweise wahrscheinlich, denn so hat sich noch niemand beklagt. Und ich find diesen Hack insofern auch noch ganz spannend, dass so ein, ich habe ihn gerade extra aufgemacht, das ist ein Fünfzeiler. Mhm. Und über diesem Fünfzeiler stehen 35 Zeilen Doc-Block, so warum wir das machen. So, also was bei der alten Welt, was ist in der neuen Welt? Was waren Alternativen, die wir uns angeguckt haben und warum sind wir zum Ergebnis gekommen, dass das der beste Weg ist? Und bisher, also das steht noch oben drüber, steht ein Fix me, verify if we actually want to keep this. Ich glaube, wir werden niemand mehr prüfen. Ist im August 2023 entstanden, um 4.20 Uhr. Mit dem Commit Implement Translation-Related Hacks. Also mir war damals schon klar, das war ein Hack. Ich glaube, es gab auch noch eine Gegenrichtung, da erinnere ich mich nicht mehr, wie sie war. Die haben wir aber als brauchen wir nicht identifiziert. Insofern, genau. Das ist, ich glaube, bis heute dann doch so der größte Hack, den ich gebaut habe. Und gleichzeitig halt ein, ich glaube, relativ ungefährlicher Hack. Und das finde ich schön. Also ich würde halt so, wenn mir ein Junior-Entwickler diesen Code vor die Nase knallt, würde ich direkt erstmal sagen, was ein Quatsch. Ich gucke mir das gar nicht weiter an. Und am Ende hätte ich damit halt Unrecht gehabt. Das finde ich irgendwie, finde ich eine schöne Sache daran.
Also ich würde mir dann auch die verantwortliche Entwicklerkraft schon genau anschauen, weil das ist ja schon arkanes Templerwissen. Also wenn da irgend so ein Junior um die Ecke kommt und sagt so, holt mal Bier, ich patch den Prototypen, würde ich sagen, erstens nein, zweitens sag mir, wer dir das erzählt hat.
Ich finde, der Ausdruck arkanes Templerwissen ist ziemlich arkanes Templerwissen, in der Hoffnung, dass ich das jetzt richtig benutzt habe. Okay. Ja. Und da würde ich denjenigen, der dem das erzählt hat, rauswerfen, oder?
Wahrscheinlich ist das irgendwie, naja, auch da wieder. Du musst immer nach der Motivation fragen. Du musst halt immer gucken, welcher Doc-Block steht oben drüber, ne?
Ja.
Das ist gut und sehr legitim, so, das zu machen in eurem Projekt. Und ich finde das sehr clever und, ja, perfekt.
Naja, also die einzige Frage, die ich immer dann da stellen würde, ist, kann man da nicht einen Proxy vorklemmen?
Ne? Und aber ich vermute, das würde ich aber alle... Vorteil?
Naja, nee, der Vorteil wäre halt, du patchst halt nicht den Prototypen, weil wenn du den Prototypen patchst, veränderst du das ja für theoretisch alles im Browsing-Kontext. Und das ist ja das eigentliche Problem. Dann kann halt eben, ne, das Szenario ist ja, ne, das machen wir jetzt hier für einen Kompatibilitätslayer, für ein Framework in einem Projekt. Dass sich das so auswächst, wie die vorher genannten Beispiele, ist jetzt nicht auszuschließen, aber eher unwahrscheinlich. Deswegen würde ich generell auch sagen, kann man wahrscheinlich so machen. Aber die sauberere Variante wäre ja theoretisch, einen Proxy davor zu klemmen. Mit dem könntest du ja auch eine Property faken, die gar nicht da ist. Aber das Problem ist an der Stelle wahrscheinlich, weil es halt ein dämlicher String ist, der sich ja aus allem heraus manifestieren kann. Außer, keine Ahnung, User-Eingabe aus einer Datenbankabfrage, aus der REST-API. Mhm. Da kommen ja alle sofort ungefähr
die Strings raus.
Da gibt es ja nicht einen Constructor, wo du angehen kannst.
Ecken. Ja, genau. Ne?
Ja. Ich glaube, ich glaube, für unseren Use Case hätte es sogar klappen können, weil diese Strings kommen vom Backend an, ich sage jetzt mal, einer definierten Stelle, und wenn nicht, dann sind es halt 7, aber eine begrenzte Menge, wo diese Strings vom Backend übermittelt werden. Dann müsste ich, da kriege ich halt eine unstrukturierte große Datenstruktur, da rekursiv drüber iterieren und alle Strings in den Proxy kapseln. Und das würde vermutlich tun.
Nee, ich habe eine bessere Ausrede. Anchor type error cannot create proxy with a non-object as target.
Ah, gut. Wusste ich natürlich.
Ich nicht.
Deswegen habe ich es nicht gemacht.
ja, also wirklich.
Aber jetzt fällt mir auch gleich alles richtig gemacht. Aber jetzt fällt mir auch direkt ein Hack ein. Ich habe ja gesagt, mir so richtig dreckige Hacks fallen mir jetzt so aus der Hüfte geschossen nicht ein, aber jetzt, wo du das erzählst, fällt mir natürlich ein, dass ich irgendwann mal Document Write umgepatcht habe, dass das auch so funktioniert. Weil, wie wir ja alle wissen, ist Document Write scheiße, aber es gibt ja genug Third Party, das trotzdem Document Write macht. Und
Shep, darf ich da kurz zwischenfragen? Wir haben das Jahr des Herrn demnächst 2025. Ist das immer noch so?
Ich glaube, nee. Mittlerweile ist das nicht mehr okay. So, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe zum Glück nicht mehr mit ganz so viel Third Party zu tun. Aber es gab ja die Phase, wo ich bei der Rheinischen Post war, wo ich mit sehr viel Third Party zu tun hatte. Und die haben einem dann immer so die Party vermiest mit ihren blockierenden Document-Write-Zeugs. Genau. Und das habe ich dann eben auch auf die gleiche Art und Weise, nicht mit Proxys, weil wir ja auch noch IE11 unterstützt haben. Und wahrscheinlich wären Proxys auch wieder nicht gegangen an der Stelle. Wahrscheinlich schon.
Document Write ist ja eine Function und daher ein Object. Das müsste eigentlich gehen.
Ja, genau. Aber genau, IE11 kann das halt nicht. Und damals haben wir das eben dann auch mit Gettern und Settern gemacht. Beziehungsweise, nee, Quatsch, ich habe es sogar komplett überschrieben. So. Genau, ich habe das
gar nicht. Du musst das, glaube ich, Document patchen, ne? Damit dann bei Write was anderes rauskommt.
Genau, ich habe das Original Document Write in einer Variablen gespeichert und dann habe ich das Document.write umdefiniert, also mit einer neuen Funktion belegt. Und je aber nachdem,
was war das Ziel des Manövers?
Das Ziel des Manövers war einfach also ich wollte in der Lage sein, Script auszuführen, das Document Write nutzt, und zwar asynchron wollte ich das ausführen können. Das kannst du ja normalerweise nicht.
Ja.
Genau, und so konnte ich dann dank dieses Umdefinierens konnte ich dann eben allerlei Dinge dann asynchron werden lassen.
Ja, und das war noch in alten Scripts, aber die du asynchron machst per entsprechendem Attribut, weil in einem modernen Modul ist ja Document Write tatsächlich einfach nicht verfügbar. Also da kriegst du halt nicht einen unintendierten Effekt, sondern dann kriegst du halt hier, das existiert gar nicht. Aber in alten Scripts konntest du darauf zugreifen, also du konntest Document Write da reinschreiben, aber solange du nicht Document Write die eingebaute Funktionalität gemacht hast, hat dein Script ja weiter funktioniert. Also mein Gehirn ging gerade so, das ist doch so was Ähnliches wie Eval. Das sieht aus wie normaler Function Call, aber die JavaScript Engine behandelt das irgendwie speziell, damit er halt eben weiß, ich muss hier irgendwelche Hexerei betreiben. Aber das ist ja bei den alten Scripts gar nicht der Fall, sondern da ist das nur ein Function Call und wenn du den ausführst zur falschen Zeit, dann kommt halt Blödsinn bei raus. Das geht, das stelle ich. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Move. Sehr guter Move. Aber kannst du dann damit tatsächlich das Verhalten von Document Write unmittelbar in korrigierter Form reproduzieren oder wie hast du das gemacht?
Ja, kann ich schon. Also ich habe dann, wenn das zur Ausführung kommt, dann gucke ich mir an, in welchem Script-Block wird das gerade ausgeführt. Das mache ich per Document Current Script. Und dann kann ich mit diesen Range Fragments kann ich dann JavaScript, also das JavaScript, was der da oder das, was der schreiben möchte, kann ich dann da reinsetzen an die Stelle, wo das eigentlich im HTML wäre. So.
Also. Ja. Genau, weil im Prinzip ist es ja immer noch so, dass das Script ja, weil es ein klassisches Script ist, mit dem HTML-Parser ja interagiert und deswegen weiß, ich bin ein spezifisches Script-Element, das irgendwo existiert. Ich kann ja kein irgendwie geladenes Modul oder ähnliches sein. Und dann kannst du das Document Write da entsprechend abfeuern. Das gefällt mir auch extrem gut.
Ich finde auch schön, wie, also, das tat ja jetzt schon weh, das zu hören. nachdem du anfangs nicht ganz sicher warst, was du jetzt hier auspacken wirst, das habe ich nicht kommen sehen.
Ah ja, naja, ist ja schön. Die Frage ist halt nur, soll ich jetzt was über Prototypen erzählen oder über Document Current Script?
Was ist das Schlimmere?
Ja, da habe ich auch noch einen schönen Hack, den ich aber nicht selber mir überlegt habe. Aber mach mal.
Ja, okay, aber wir müssen aber jetzt entscheiden. Also ich glaube, Prototyp-Hack ist irgendwie so die sauberere Lösung für ein Problem, das nicht existieren sollte. Und Current Script ist eine schlechte Lösung für ein Problem, das nicht existieren sollte. Wir machen erstmal den Prototypen, der ist irgendwie sauberer. Also, ich saß da so rum, dachte an nichts Böses, klingelt das Telefon. So, und das ist ja im Prinzip so quasi der IE11 der Kommunikationsmittel. Da weißt du schon, wer da am Rohr ist, ist halt wirklich so mit der Legacy-Software befasst. Und dann sagen die so, ey, hier bei uns in der Firma haben wir jetzt neue Laptops bekommen. Und wenn wir auf denen halt PDF im Browser anzeigen, dann fehlen da Buchstaben, wenn die Hardwarebeschleunigung an ist. Und wenn die Hardwarebeschleunigung ist, oder wir die alten Laptops nehmen, dann klappt das alles ganz wunderbar. Kann man da irgendwie was dran machen? Und ich denke so, nee, kann man nicht, aber erzähl mal, weil dann kann ich dir Stunden aufschreiben, das passt schon. Also haben sie so gemacht und dann erzählten sie halt so, ne, das, also beschrieben halt dieses Problem da so, ne, nachdem wir halt rausgefunden haben, was ist wirklich das unterscheidende Merkmal, ne, Hardwarebeschleunigung an aus. Ich meine, dass die überhaupt schon so weit waren, dass die das so weit debuggt hatten, dass sie das getestet haben. Wenn ich im Windows dieses Häkchen setze oder im Browser, dann geht das und sonst geht das nicht. Stellt sich halt raus, war tatsächlich ein Bug in der Rendering Engine, die in Zusammenspiel mit bestimmten Grafikkartentreibern dazu führte, dass es Rundungsfehler gab bei irgendwelchen Pixeln. Und wenn man dann mit dem Canvas-Element rumgepinselt hat, dann ging es halt den Bach runter, weil, ne, Rundungsfehler, fällt der Buchstabe halt hinten runter, kann nicht mehr angezeigt werden. Ist halt super, also war halt einfach so ein direkten, irgendwie sowas in so Chrome Engine, Library, da drin lag das Problem. Und ja, dann war das halt so. Und wie willst du das reparieren? Stellt sich halt raus, das waren längst nicht die ersten, die das Problem hatten, wenn man tatsächlich bei der PDF-Engine, also dieses PDF-JS, wenn man da in den Bug-Tracker guckte, waren irgendwie 80% aller Bug-Reports genau das Problem und die sollen das mal reparieren. Und die Autoren der Library haben völlig zu Recht gesagt, das ist ein Problem von dem Browser oder maximal des Grafikkartentreibers, wir haben damit nichts zu tun, works for me, won't fix, was korrekt ist, aber nicht hilfreich. Aber ne, dann ist halt so das Ding, wir haben halt da Hardwarebeschleunigung am Start. Das ist ja sozusagen die Ursache des Problems. Und dann ist natürlich die Frage, kann ich irgendwie verhindern, dass die Hardwarebeschleunigung angeht mit Mitteln von JavaScript? Und stellt sich raus, das geht. Weil mit einem Canvas-Element kann man ja einerseits Sachen rendern, damit man schön die Animation anzeigt, weil man kann es ja auch verwenden, um einfach nur Grafikoperationen zu machen und Pixel dann daraus wieder auszulesen. Ne? Das geht, aber das Problem ist, Hardwarebeschleunigung ist ja für den Use-Case-Pixel-Auslesen ein Nachteil, weil man dann ja den Transfer tatsächlich immer zur Grafikkarte und zurück machen muss. Und deswegen gibt's beim Einstellen von Canvas-Element, wenn man das zum ersten Mal aufsetzt, die Möglichkeit, eine Option zu setzen, die da lautet Will Read Frequently. Also ich will oft an die Pixel ran. Und die Spezifikationen sagen zwar nicht, dass das notwendigerweise bedeutet, dass die Hardwarebeschleunigung ausgeht, aber sie sagen, wenn man Will Read Frequently auf True setzt, muss halt eben die Performance daraufhin optimiert sein, dass man möglichst schnell an die Pixel rankommt. Vulgo, die dürfen nicht die CPU verlassen, das darf nicht auf die Grafikkarte verlegt werden. Also muss man nur dafür sorgen, dass Will Read Frequently immer auf True ist. Und wie macht man das? Man geht halt zum Canvas-Element hin, patcht den entsprechenden Prototypen und fixiert einfach diese Option mit halt eben Will Read Frequently auf immer True erzwungen. So, und dann konnten die halt einen 8-Zeiler JavaScript ausrollen und das Problem war repariert.
Also durch diesen Working Draft Podcast spreche ich Peter gerade doppelt so oft wie sonst in einem Jahr. und ich kenne Peter eigentlich nur als den, der sagt, ich bin ja kein Entwickler. Und dann haut er hier so ein Hardcore-Entwickler-Nerd-Sprech raus und redet über, ja, sehr schön.
Drüber reden tue ich ja eigentlich immer, ne? Ich mach's halt selten selber.
Aber das Wissen, das fällt einem ja auch nicht zu. Das kriegst du auch nicht nur, also meine These wäre, das kriegst du nicht nur durch, ich habe was gelesen. So, ich glaube, das ist was, man hat's gelesen und hat dann damit mal gekämpft, oder? Die rein trockenen reichen nicht.
Ja, klar, ich meine, irgendwann musst du den Leuten ja Canvas erklären, ne? Also, Und da merkt man sich halt, dass da so Sachen existieren, wie die Pixel rauskratzen. Und wenn man dann halt irgendwie so grob weiß, wie so ein Computer funktioniert, kommt ja eins zum anderen. Ja, aber ey, wichtig ist, glaube ich, bei solchen Sachen, wenn man das macht, ne? Also das gilt, glaube ich, für den Prototyp-Hack von hier Kiki, als auch für meinen. Da muss man in den Kommentar drüber echt die Verfallsbedingungen auch aufschreiben, weil sonst perpetuiert sich das. Ja, also Shep ist ja tatsächlich eine Problemlösung so unter gegebenen Umständen und solange halt sozusagen die Umstände existieren, wie Document Write existiert und die Legacy-Software existiert, ist dieser Patch von Document Write ja notwendig. Aber für so Sachen wie das Legacy-System muss noch laufen und bis der Grafikkartentreiber und oder der Browser geupdatet ist, muss dieser Hack halt noch dran sein. Also lohnt sich, glaube ich, bei solchen Kommentaren echt drüber zu schreiben, wann ist der eingebaut worden, auf was bezieht er sich, Verweis auf irgendwelche Issues oder sonst was und unter den Bedingungen ABC kann das auch wieder sicher gelöscht werden. Weil dann konnte nach ein paar Monaten eben genau der Hack auch den Weg alles Irdischen gehen und alles war wieder gut und keiner muss es hier erfahren.
Ich habe eben, als ich meinen Hack geschildert habe, ja erzählt, so irgendwie, es gab eventuell auch eine Rückrichtung. Ich habe zwischendurch dann auch einmal mir den Original-Commit rausgesucht. Da gab es auch eine Rückrichtung, wo ich auf Object das ToString überschrieben habe und da andere Dinge tue. Und da steht auch sehr deutlich drin hier, das kann entfernt werden, wenn eine bestimmte Änderung passiert ist. Und es steht auch noch drunter, this might be dangerous and break things. Und ich glaube, mittlerweile ist beides eingetreten. Es hat Dinge gebrochen und die andere Änderung ist da. Dann spricht dieser Hack jetzt auch wieder raus. Insofern würde ich dir da sehr zustimmen, dass das durchaus hilfreich ist. Und ich glaube halt, in dem Moment, wo man diese Hacks baut, hat man noch eine Idee vor Augen, wann kann der weg? Und ich glaube, ein halbes Jahr später, sind wir mal ehrlich, also ich habe die eine Woche später schon nicht mehr, die Idee, wann das weg könnte. Insofern, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, so bei solchen Hacks immer mal was dazuschreiben. Und das Shep's-Hack, glaube ich, einer, naja, solange diese Third-Party-Library halt doof ist, ist es halt so. Und
ja, aber das ist halt wichtiger, so wichtig, Kontext, der muss da rein. Ich glaube ja ganz doll daran, dass so selbstdokumentierender Code nicht existiert, sondern selbstdokumentierender Code ist einfach nur ein Alias für unterkomplexer Code. Und alles, was halt irgendwie ein bisschen darüber hinausgeht, Boilerplate zu reproduzieren, hat halt irgendeine Art von Rechtfertigung. Und wenn das halt irgendwie mehr ist, als zu sagen, ja gut, der Pfad A muss auf die Route A zeigen, bum, 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 das muss halt so offensichtlich sein. Alles, was halt ein bisschen komplexer ist und ein bisschen mehr so an den Rändern der Business-Logik operiert, braucht halt durchaus mal einen rechtfertigen Kommentar und sei es nur am Anfang des Moduls irgendwie so ein Mission-Statement, das alles hier existiert, weil. Weil wenn das da drüber nicht steht, kann man sich ja nie wirklich sicher sein, ob das Zeug wirklich existieren muss oder ob es irgendwann tatsächlich in die Tonne getreten werden kann. Wenn man seine Codebase verbessern möchte, ist ja der beste Weg immer zu sagen, was davon kann ich eigentlich löschen, was brauche ich eigentlich gar nicht.
Ich versuche mal, ich reagiere mal nicht, damit wir nicht wieder komplett in eine andere Richtung abdriften, sondern ich pflichte dir nur bei und sage, das Warum in Kommentare zu packen, halte ich auch für das Wertvollste, wofür Kommentare da sein können. Warum gibt's den Code hier eigentlich?
Das finde ich, hey, du, das wie auch, wenn du irgendwie wirklich so ein absolutes, undurchsichtiges Konvolut geschrieben hast, aber das die einzige Möglichkeit ist, um die Anforderungen abzubilden, sämtliche Engines einigermaßen geschwindigkeitsgetreu unter einen Hut zu bringen, dann schreibe ich ja durchaus auch mal drüber, so, das sieht jetzt zwar aus, als wären das nur 80 verschachtelte Vorschleifen, aber der dem Ganze zugrunde liegende Algorithmus ist ABC, nur, das da unten ist die flotteste Implementierung, die ich hinbekommen habe, also finde dich damit ab.
Mir fällt noch ein kleiner Hack an, das ist nur ein kleiner Hack.
Okay.
Und zwar beim CSS-Schreiben, wenn ihr, da habt ihr bestimmt schon mal den Fall gehabt, dass ihr irgendwie, dass euer CSS nicht greift, weil ihr von der Spezifität zu niedrig liegt und ihr irgendeine andere Deklaration euch den Schneid abkauft. Wie löst ihr das? Oder was ist da eure Best Practice?
Ich mache Doppelpunkt Router vorne dran. Also erstmal, die Best Practice ist, vernünftiges CSS zu schreiben, aber wenn ich dann einfach jetzt so zum
Funktionieren bringe, das kann ja trotzdem passieren.
Ja klar, ja gut, aber dann löst man es auch korrekt und refactored und gedöns. Aber wenn es jetzt darum geht, das geht nicht, es ist live, alles brennt nieder, alle sehen mich mit runtergelassenen Hosen, dann schreibe ich einfach an den Anfang vom Selector Doppelpunkt Router vor.
Okay.
Weil das erhöht die Spezifizität,
also
auf sichere Sache, genau.
Ja.
Man kann natürlich auch den Klassiker nehmen, irgendwie important, aber wenn man das macht, dann sieht man ja gleich aus wie ein Vollhonk.
Ja.
Also ich kann ja kein HTML und kein CSS. Entsprechend ist meine Antwort auf jeden Fall important. Ich hatte gerade auch im Kopf, dass ich das in einem Projekt mal genutzt habe, an der Stelle, wo ich davon überzeugt war, dass es eine gute Idee ist. Ich wollte die Stelle jetzt finden, aber leider gibt es in der Codebase 237 Verwendung von important. Deswegen habe ich meine jetzt nicht gefunden auf die Schnelle.
Ja. Naja, was ich immer mache, ist, dass ich einen Not-Selector verwende und da rein schreibe ich dann zum Beispiel eine Klasse namens Specificity-Increase oder wenn die Klasse nicht reicht, also weil ich habe halt manchmal das Problem, dass in meinen Setups habe ich halt meine Komponenten und die liegen halt alphabetisch im Ordner und die haben alle ihr CSS und das wird dann eben in der Reihenfolge eingelesen, wie das Alphabet eben diese Ordner da angelegt hat. Und manchmal möchte ich halt, wenn ein Element an einer anderen Stelle auftaucht, möchte ich gerne, dass sich das aus irgendwie anders verhält. Aber dieses an der anderen Stelle auftauchen wird dann durch diese alphabetische Sortierung, passiert das halt vorher. Das heißt also, die sind dann eventuell von der Spezifität gleich, dann beide Angaben. Und ich überschreibe nicht die eine, sondern die kommt halt davor und darum ist sie wirkungslos. Und dann nehme ich halt den Not-Selector und stecke dann da noch eine Klasse rein. Oder wenn das halt nicht ausreicht, dann stecke ich da eine ID rein. Genau. Und weil das, was da im Not drin ist, ja auch zählt, steigere ich die Spezifität damit.
Genau, ohne dass das einen Effekt hat, weil Not ja selber keinen Beitrag zur Spezifizität hat, sondern nur seinen Inhalt.
Genau. Genau, das habe ich ja auch bei dir mal irgendwann gelernt. Du hast noch mal dieses Blogpost, das fand ich ganz cool, wo du so ein Quiz gemacht hast, so welche Farbe kommt hier raus? Und dann hast du einen Not-Selector mit einem einfachen Selector da drin und dann einen Not-Selector mit einem komplexen Selector drin. Und dann hast du dann irgendwann das Geheimnis gelüftet und dann war es zumindest damals so, dass eben der Browser kann er gar keinen Not und der Browser kann Not nur mit einem einfachen Selektor und der Browser kann Not sogar schon mit komplexen Selektoren und ja. Darum ist es quasi in jedem Browser eine andere Farbe.
Das habe ich halt früher ganz gerne so als Canary genommen, um so Leute zu quizzen, wenn ich so irgendwie, wir machen Webdev-Schulung, habe, wenn man denen einfach so, egal ob sie JavaScript schon mal gesehen haben oder nicht, einfach mal so einen Brocken Code davor setzt und einfach so sagt, assoziiere mal frei. Dann kann man ja entweder merken, haben die schon Ahnung und wenn ja, wie viel? Und zumindest kann man dann mal deren Parser checken. Also ob die irgendwie in der Lage sind, habe ich schon mal eine Programmiersprache, die so C-artig ist, gesehen? Kann ich irgendwie erkennen, okay, das ist eine Function, das ist ein Block, das macht keinen Sinn, weil das ist eine Immediate Invoke Function Expression. Das ist ja sehr seltsam. Also können die zum Beispiel sagen, ich kann das lesen und das macht keinen Sinn. Oder ich kann das lesen und ich weiß, was das ist. Dann erfährt man schon mal sehr viel über sein Publikum. Und das mit den Selektoren war tatsächlich eins von diesen assoziiert mal drauf los Dingern, womit ich so CSS gequizt habe, als ich Leuten noch erzählt habe, wie CSS geht, als A, ich das noch konnte und B, das noch jemand hören wollte. Lang ist es her.
Ach, hallo, dass du das langes hergesagt hast. Du hast gerade, ich kann das schon überhaupt nicht aussprechen, du hast gerade Immediately Invoked Function Expression gesagt. Diesen Ausdruck habe ich halt auch ungefähr so lange nicht mehr gehört, wie ich Prototype.js nicht mehr gehört habe. Ich realisiere aber, dass ich ab und an die sogar noch nutze, also so groß in Ordnung einmal im Jahr. Wie ist eure Lebensrealität da?
Es ist halt ein Spezialwerkzeug. Das hole ich halt so ähnlich oft raus wie Prototype-Patching. Ja? Also weil zum Beispiel für meinen Prototype-Patch mit der Canvas-Hardware-Beschleunigung, das musste halt integriert werden in eine JSF-Applikation. Da ist nichts mit Webpack oder ESBuild oder Ähnlichem, sondern da werden halt einfach Script-Tags irgendwo reingerümpelt. Und weil ich halt sowas, sagen wir mal, Mission-Critical-Ding schon irgendwie richtig haben möchte, möchte ich da gern Strict-Mode drin haben. Wie kannst du Strict-Mode aktivieren, ohne eine JSF-Applikation aus der Kreidezeit kaputt zu machen? Du musst es halt eben eindosen in eine Immediate Invoke Function Expression. Alles andere geht nicht und funktioniert nicht. Und so ist das halt eben. Das ist halt eins von diesen Werkzeugen, die man so im Keller hat und die man halt echt nicht oft braucht, weißt du? Du hast da aus irgendwelchen Gründen eine Vakuumpumpe rumliegen und die brauchst du halt extrem selten, außer wenn du halt ein Problem hast, was du nur mit einer Vakuumpumpe lösen kannst.
Ja, wobei ich benutze das ja Iffies regelmäßig, kann ich nur dazu sagen. Iffies, also ich bin, Ja. Also ich nutze ja nach wie vor keine Module. Also nicht, weil ich was gegen die hätte, aber das irgendwie ist es so, will ich nicht, brauche ich nicht. Und genau, ich kapsel halt meinen Krempel einfach immer in den Iffies, dass sie nicht rumliegen. Oder nur das liegen, was ich möchte.
Danke, dass du das gerade so gesagt hast. Ich hatte nämlich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Module relevanter Punkt sind, warum wir die nicht mehr brauchen. Nicht mehr so oft auch brauchen, ja.
Genau, Module oder vielleicht auch Klassen, denke ich mal, könnte auch ein Grund sein, dass sich einfach alles in Klassen abspielt.
Hast ja auch Strict Mode immer in den Dingern, also garantiert sicher, brauchst du dich nicht mit zu befassen. Solange du deine Logik in eine Klasse irgendwie einbacken kannst, dann ab dafür, ne? Ich meine, theoretisch könntest du ja auch eine Immediately Invoked Class Expression bauen. Spricht ja eigentlich nichts gegen. Du baust eine anonyme Klasse, machst Klammern drumherum und schreibst New vor. Dann sieht das so ähnlich aus wie.
Gemacht.
Ja, oder halt, das sieht dann so ähnlich aus wie der Generator-Sack von den JavaScript-Days von meinem Lightning Talk.
Und man kann Iffies doch auch super benutzen, um sozusagen also die Values von Properties auf Objekten sozusagen zur Laufzeit erst quasi brechen zu lassen, wenn das nötig ist.
Ja, das geht natürlich, aber ich meine, genauso gut könntest du da ja einen Getter rein definieren eigentlich, ne? Also du brauchst ja keine Klasse.
Genau, den würde ich, glaube ich, nehmen, wenn ich irgendwie das Gefühl hätte, dass sich am Ergebnis, nachdem das einmal sozusagen initiiert wurde, sich dann später irgendwie noch Dinge ändern können. Aber wenn es dann bleibt, wie es ist, muss ich das ja nicht.
Ne, musst du nicht, aber ich würde schon sagen, dass wenn du so den Code unter dem Qualitätsmerkmal Klammerflimmern betrachtest, ein Getter schon ein bisschen weniger noisy wäre.
Meinst du?
Ja, ich meine, du schreibst ja wirklich bloß halt Get, Property-Name und dann runde Klammern, Schweifklammern da rein, Return, was auch immer.
Hm. Ja. Also es ging also, schon. Klar, kann man auch machen.
Ja, kann man genau auch machen. Also ganz ehrlich, wenn ich das machen muss, mache ich das Gleiche, was du gerade gemacht hast. Mache ich eine Iffy, weil so habe ich es halt damals gelernt und funktioniert ja noch. Spricht nichts dagegen. Aber jetzt, wo ich mal wirklich sortiert drüber nachdenke, frage ich mich halt eben, warum machst du keinen Getter?
Ja.
Ich hänge immer noch an dieser Aussprache Iffy fest. Ich weiß nicht, wie ich die verpassen konnte.
Ich glaub, aber gibt's doch, oder? Oder bilde ich mir das jetzt ein gerade?
Nee, ist absolut. So spricht man das aus. Also Immediate Invoke Function Expression sage ich einmal und dann sage ich, also der Ausdruck Immediate Invoke Function Expression wird von mir immer gefolgt mit auch bekannt als Iffy. Und dann sage ich auch nur noch Iffy und alle wissen Bescheid. Das ist normal, ja.
Also eventuell ist es einfach normal in Peters Bubble, ist jetzt das, was ich mir abspeichere. Und ich sehe Peter ja normalerweise nur zweimal im Jahr.
Aber Iffies gibt's doch auch in PHP, oder? Sind nicht so im Grunde anonyme Funktionen, die du an so Array Map und so Zeugs gibst, letztlich auch nichts anderes als Iffies?
Würde ich nicht sagen, weil.
Ja, es sind einfach nur anonyme Funktionen,
ja. Ja, genau. Das ist ja in JavaScript
bisher. Das kann auch gehen in PHP. Nur, dass man wahrscheinlich keinen Vorteil davon hat, weil in PHP hast du doch, da ist auch Scoping. Da musst du dir per Global den Krempel reinholen oder so.
Also wir sind ja hier kein PHP-Podcast, deswegen. Erzähl mir, was Stack Overflow sagt.
Stack Overflow sagt, in PHP 7 kann man das machen und man schreibt es genauso wie in JavaScript. Also machst du Function mit Klammern drumherum und zwei Klammern am Ende. Da drin machst du dann halt irgendwie dein Hallo Welt mit Echo und fertig ist die Kiste. Das funktioniert.
Sagt Stack Overflow auch, was dir das bringt?
Das ist also die Antwort ganz weit unten und die Antworten davor sagen, die Frage ist falsch.
Ja, Stack Overflow halt.
Aber Fame bringt dir das natürlich, das ist ja mal klar.
Naja, und natürlich das Wichtigste ist, du kannst Programmiersprache A schreiben im Stil von Programmiersprache B, damit es dir leichter fällt und allen anderen schwerer. Das ist ja, glaube ich, der eigentliche Kern dieses Manövers. Und dann kannst du das schon machen, ne? Also, ich weiß ja nicht, wenn du jetzt, Christian, so ein Kiki, so ein Objekt bauen würdest und du würdest halt tatsächlich erst zur Laufzeit den Wert einer Property errechnen, Würdest du dann Getter machen oder würdest du Shep-Style sagen, hold my beer, ich werde jetzt eine immediate invoke function expression herholen, weil ich weiß ja, dass der Wert sich nach dem einmaligen Initialisieren nie mehr ändert. Also warum den Overhead zur Laufzeit
haben, wenn das Ding gefragt wird? Ich bin ja ein großer Fan, Achtung, jetzt kommt's, ich bin eh so ein bisschen komisch, aber ich finde ja Switch-Statements so, so geil, ne? Ich liebe sie. Und was ich aber meistens mache, ist, dass ich eben den Ansatz wähle, dass ich, also ich habe immer dieses Switch True und dann sind meine Cases quasi so Bedingungen, die ich dann abklappere, die aber dann natürlich nicht truthy sein dürfen, sondern die müssen true sein. Das muss man dann immer wissen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Properties habe, sagen wir mal, du hast, wenn auf Server A dann der Wert und auf Server B aber der andere Wert, dann kannst du ja immer noch so einen Ternier-Operator nehmen. Aber wenn du dann eben drei Server hast, dann kannst du Ternier-Operatoren in Ternier-Operatoren schachteln, dann fängt es aber an, so ein bisschen eklig zu werden. Oder du gehst halt dann, nimmst eine IFI und lässt einen Switch durchlaufen. Und kannst dann quasi beliebig switchen zwischen, weiß ich nicht, 10 Server, egal, oder 10 Environments oder was auch immer man da switchen möchte. Also dafür finde ich es halt auch super. Und jeder der Cases returnt dann halt einfach einen Wert. Oder wie der Rodney sagt, der Rodney, der war natürlich ein großer Fan von quasi wiederum das Ganze in Objekte reinzuklatschen, deren Keys der Servername ist und die Value ist dann der Return-Wert. Aber das funktioniert halt auch leider nicht immer mit Objekten oder Hash-Maps oder wie auch immer man es nennt.
Also ich Switch True bin ich auch großer Fan, aber nur wenn ich das benutze, nicht wenn andere Leute das benutzen. So, glaube ich, meine Abgrenzung.
Ich finde, die sind highly underrated und underappreciated. Und ich finde auch das Feature, dass man durch Cases durchrauschen kann, wenn da kein Break ist, finde ich eigentlich auch einfach nur hammergeil. Also, dass man diese Möglichkeit hat.
Peter hat ja gerade schon eine Konferenz erwähnt, auf der er und ich uns immer mal wieder sehen. Auf der ersten Edition dieser Konferenz war Douglas Crockford als Keynote-Speaker oder sowas in der Richtung. Und das war zu einer Zeit, wo er gerade in JSLint eingebaut hat, dass man kein Fall-Through haben darf. Also, dass jedes Case einen Break, ich weiß nicht, ob ein Return auch erlaubt war, aber eins von beiden irgendwie auf jeden Fall haben musste.
Ja.
Und wir haben halt gerade JSLint in unsere CI-Pipeline eingebaut, ein paar Wochen vorher, und alles war grün. Und dann hat er dieses Feature eingebaut und keinen Switch gehabt. Man konnte es nicht abschalten, sondern es war dann halt so, dass JSLint gesagt hat, nö, Code ist kaputt, Punkt. Und das führte dazu, dass wir JSLint wieder aus unserer Pipeline ausbauen mussten. Also habe ich ein GitHub-Issue aufgemacht mit, hey, kannst du mal einen Konfigurationsparameter dafür einbauen? Also, nein, warum sollten wir Bad Coding Practices supporten? Mhm. So, also erstens ist das eine Meinung und zweitens gibt es existierenden Code. Seine Reaktion war sowas wie, ist ja nicht mein Problem, dass ihr schlechten Code habt, der existiert. Mache ich nicht. Und dann waren wir ein paar Wochen später halt auf dieser Konferenz und ich habe versucht, mit ihm darüber zu diskutieren.
Oh,
das war
Unforced Error.
Es war sehr unangenehm. Ja,
deswegen hat sich ESLint durchgesetzt.
Ja.
Was war das?
Ich wollte sagen, erst gab es
JSHint,
dann kam ESLint.
JSHint.
Ja, genau. Er hat JSHint gehabt, oder? Richtig?
Nee, er war JSLint und dann kam JSHint.
Okay. Ja, okay, so war's.
Ja. Mhm. Und man muss ja dazu sagen, JSLint war, also ich weiß noch, zu der Zeit habe ich irgendwie Vorträge über XJS gemacht und es war halt so, dass in jedem meiner Vorträge immer auftauchte, bitte benutzt JSLint, weil da produziert ihr nicht eine weiße Seite bei euren Internet Explorer-Usern. Und das war schon geil, dass das Tool damals rauskam, aber es war halt irgendwie noch geiler, dass irgendwann ein neues Tool rauskam. Mhm. Der Typ hat bestimmt gute Sachen gemacht für uns, aber
der war ja allgemein relativ kompliziert so im Umgang. Also so, das ist halt so die alte Schule von Nerd, wo die halt eben also nicht nur wissen, dass sie recht haben, sondern sie sind auch in der Lage, dir deutlich genug mitzuteilen, dass sie recht haben. Und ja, klar, sicherlich, die haben auch irgendwie was Gutes gemacht und Autobahnen gebaut und sowas, aber trotzdem wollen wir dahin nicht wieder.
Ich hab's extra nicht gesagt. Ich habe wirklich genau diesen Satz auf der Zunge gehabt und ich dachte mir so, nee, dann müssen die wieder was rausschneiden von mir.
Nein, das ist ja nicht justiziabel. Ich habe ja nur von Hertz alter Schule gesprochen. Das ist ja ein Set, das sehr viele Personen umfasst.
Ich habe mal eine kurze Frage in die Runde. Eine Quizfrage, Ratespiel. Von wann ist der letzte Commit auf JS Lint?
Oh, wenn du so fragst, dann würde ich sagen, dass der Crockford wahrscheinlich immer noch daran rumwerkelt, oder?
Ich glaube nicht, weil der hat ja seine Meinung seither nicht geändert. Ich tippe auf irgendwie 2012. Irgendwie die Zahl ist so, ja.
Ruft nach mir. Ich finde es witzig, wie ihr beide scheinbar relativ falsch liegt. Ich bin gerade noch am Verifizieren, dass ich mich nicht vertue und dass ich hier nicht irgendwie in einem falschen Repo bin. Vor 2 Stunden steht hier.
Hä? Habe ich doch
nicht von Douglas Crockford. Es war nicht von Douglas Crockford. Ach so, ich bin mittlerweile bei 2021 und das ist kein Commit von ihm. Und ich versuche rauszufinden, ob das richtige Repo ist. Aber seitdem GitHub auf React, das funktioniert das ja alles nicht mehr.
Das funktioniert wirklich nicht besonders gut. Jetzt lädt's wieder.
License. History. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier im richtigen Repo gelandet bin.
JSLint.org, JSLint.
Ah, genau, ja. Die waren das doch auch mit, das war so toll. In seiner Lizenz stand irgendwie so drin, hier darf man alles benutzen, aber don't do evil oder sowas. Also solange du das nicht für Böses nutzt. Und dann hat, glaube ich, Yahoo bei ihm angefragt, so, hey, wir würden echt gerne das Tool einsetzen, aber unsere Rechtsabteilung hat ein Problem mit. Und dann hat er irgendwie eine Ausnahme gegrantet mit don't do evil, oder darf man nicht für Böses benutzen, außer wenn es Yahoo oder eine der Partnerfirmen oder. Das gab es dann noch für 2 oder 4 andere.
Das ist feige. Also ich meine, wenn man schon sagt don't be evil, dann muss man das auch durchziehen.
Ja, aber also ich habe einen Arbeitgeber damals.
Ja, dann irgendwann, glaube ich.
Das kann auch sein, dass es so rum war. Das kann auch, ja.
Also ich habe ein GitHub-Repository heute veröffentlicht und habe da ganz explizit einfach eine unbrauchbare Lizenz, so diese WTFPL, reingetan. Einfach nur, weil ich nicht will, dass irgendwer das zu irgendwelchen ernsthaften Zwecken verwendet. Und ich glaube, einfach so eine Lizenz mit halt entweder so einer Spaßannotation, don't do evil, oder halt irgendwie so einer Lizenz, die halt aus der einzigen Klausel, mach halt, was du willst, bestehst, ist halt sehr gut da drin, um sämtliche ernsthaften Anwender abzuschrecken. Das geht besser als irgendwie Mondpreise oder ähnliches, weil im Zweifelsfall kommen die halt um die Ecke und sagen, hier, ne? Wollen wir verhandeln? Und wenn man direkt sagt, das ist ja ein Clowns-Projekt, dann kann man sich die gut von der Backe halten. Und wenn man nicht will, dass man sich die von der Backe hält, wenn man will, dass das benutzt wird, dann sollte man halt keinen Clown-Kram da nehmen, sondern irgendwie was Ernsthaftes. Der Typ, ey.
Ich habe dann dir auch nur halb zugehört und deswegen überprüft, es ist wirklich das JSLint-Repo von Douglas Crockford gewesen. Also das wird das JSLint von damals vor dem Krieg wird immer noch weiterentwickelt.
Und du siehst ja auch, dass auch in der README, dass das Zweite, was nach der Überschrift da drin steht, seine E-Mail-Adresse ist. Also von wem, wenn nicht von ihm, könnte das sein?
Du bist aber klug. Da würde ich zustimmen. Das habe ich einfach nicht angeguckt. Ich habe dann das Lizenzthema gegoogelt. Er hat leider, es war nicht Yahoo, er hat keine Firmennamen genannt, sondern hat nur deren Initialen benutzt. IBM waren die Initialen, die er verwendet hat. Finde ich ganz witzig. Passt gar nicht zu dem Humor, den ich im Kopf habe von ihm. Aber er hat dann geschrieben hier, I give permission to IBM, its customers, partners and minions to use JSLint for evil. Er behauptet, der Anwalt hätte geantwortet mit thanks very much, Douglas. Ja. Das finde ich wirklich toll.
Ja, also irgendwie ist da in diesem seltsamen
Schädel auch ein durchaus Hack.
Irgendwie, ja, sicher. Ne? Ich meine, irgendwo in seinem seltsamen Schädel ist ja auch Humor drin. Das ist ja so wie manche anderen Prominenten, wo man sich echt so denkt, boah, Alter, nee, aber irgendwo da in dir drin wohnt der Humorknochen dann doch noch und schwingt ein wenig.
Apropos alte Skripte, du hast eben Current Script erwähnt, Peter.
Oh ja. Ja, das ist so der Hack, den ich jeden Tag benutze und mit dem ich immer unzufrieden bin, aber mir fällt nichts Besseres ein. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Lass mal brainstormen. Also, pass auf, Szenario. Ich habe meine Slides, ne? Da habe ich ja mein eigenes Ding geschrieben, weil ich mir nicht beknackt und lagere das Herz meines Unternehmens an irgendwelche Honks aus, die das irgendwie mit Breaking Changes kaputt machen können. Ich verstehe nicht, wie alle anderen irgendwie einfach irgendwelche Slides von irgendwelchen Honks nehmen können. Und das kann man dann irgendwie in einem Jahr nicht mehr bauen, weil es eine moderne Webanwendung ist. Check ich halt nicht. Also, Slides.
Machst du dich gerade über mich lustig?
Nee, du benutzt
ja. Bist du dir klar, dass ich diese Situation habe?
Du benutzt doch Keynote, oder nicht? Ich erinnere mich, wie du mal eine Präsentation gemacht hast und ich irgendwie gesagt habe, ey, guck mal, irgendwie die zweite Zeile bei dir hatten die falsche Schriftgröße und dann hast du mir irgendeinen komplett absurden Grund dafür genannt, dass das so ist und wie du arbeitest. Und ich habe gedacht, das ist ja noch schlimmer, als irgendwie sich mit NPM irgendwas zu installieren. Was war das nochmal? Also du hast doch Keynote benutzt, oder?
Alles war, genau, also ich benutze, also wo sonst kann ich so gute Flammeneffekte machen? Also wirklich, Flammeneffekte in Keynote sind mir schon sehr wichtig. Aber mein größter, wichtigster Workshop, der React-Einstiegs-Workshop, den ich weiß nicht, wie viele Dutzend Male gemacht habe, habe ich ursprünglich mit Elmar zusammen gemacht, den ich schon 17 Mal hier erwähnt habe und du, Peter, mindestens ja auch kennst. Und Elmar hat immer sehr gute neue Präsentationstools an der Hand. Und mir war ja damals nicht klar, wie wichtig dieser Workshop für mich werden wird. Deswegen ist es irgendwie MDX Deck oder sowas, was irgendwie, wo man Markdown mit JSX gemischt schreibt und.
Nam nam.
Ich erfinde jetzt Zahlen, deren aktuelle Version ist 7 und dieser Workshop ist 2. Und, ich muss immer Node 010, glaube ich, benutzen, um das Ganze zu starten. Ich bin jetzt gerade von Netlify zu Vercel gewechselt, weil ich das irgendwie bei Vercel noch so gerade ans Lauf kriege, bei Netlify nicht mehr. Das ist alles, ist wunderschön. PDF-Export klappt auch nicht mehr heutzutage. Also irgendwie muss ich irgendwann mal mit diesen Workshops aufhören oder irgendwie dafür bezahlen, mir das im Keynote rüber zu copy und pasten, glaube ich. Aber es sind so in Größenordnung 200 Folien, da habe ich einfach keine Lust drauf.
Jupp. Und deswegen habe ich mir einfach mein eigenes Ding gebaut, weil ich nach den ersten zwei Präsentationen mit irgendwie was Installiertem oder Open Office Impress oder was das da war, schnell gemerkt habe, mit zweiterem kannst du nicht arbeiten und ersteres hat alle 5 Minuten Updates. Das trägt auf lange Zeit nicht. Also hier selbst was gebaut, so mit HTML und CSS und JavaScript, was man halt so kennt. Kann man auch Demos direkt einbinden, animierten Code machen, alles irgendwie fein. So, dann habe ich also meine Slides, die sind HTML-Elemente, die bestehen halt größtenteils nicht aus Markdown, weil das irgendwie schon hart limitierend ist bezüglich dessen, was man da machen kann. Also einfach H2, Pre-Tag, Code-Tags, ULs, LIs, so Kram. So. Und das lohnt sich natürlich auch, weil bei so Sachen wie irgendwie React Basics oder irgendwie JavaScript 101, der Content ändert sich ja immer nur marginal, weil bleibt ja ewig alles erhalten, wie wir ja vorhin bei der Diskussion um die Browser-Interna festgestellt haben. Also lohnt sich, das einmal richtig zu machen, die Slides richtig zu polieren, dann kann man davon irgendwie über Dekaden profitieren. Super. Aber jetzt will ich die Dinger zweisprachig haben, weil mal wollen die das in Deutsch haben, mal muss ich das auf Englisch machen und auch da ist es ja wirklich gut, eine Slide mal ordentlich zu polieren, statt irgendwie Code Duplication zu machen. Haben wir ja gelernt, soll man nicht tun. Also muss ich irgendwie mein HTML internationalisieren. Vorschläge, meine Herren, wie würdet ihr HTML internationalisieren? Also ich will ein Element haben, weil ich habe ja auch mein Modulsystem in HTML, dass ich anhand eines Selectors eine Slide irgendwie aus Präsentation A nach Präsentation B importieren kann. Das soll auch weiter funktionieren. Da muss es eine Slide geben, die den Content enthält, aber der Content da drin muss halt Deutsch sein, Englisch sein. Und oft genug kann man ja Content recyceln, weil wenn ich da irgendwie so sage, keine Ahnung, der Proxy braucht ein Target, dann ist ja die Hälfte schon Englisch und sozusagen universell sprachlich und muss dann gegebenenfalls nicht oder nur in kleinsten Teilen übersetzt werden.
Einer unserer größten Sales Skills ist, Kunden davon abzubringen, das Projekt zu machen, was sie vorhaben, was dazu führt, dass wir keinen Kunden gewinnen. Das ist ein bisschen doof. Aber das würde ich jetzt mal hier an der Stelle auch machen, weil warum machst du das nicht einfach alles auf Englisch?
Weil dann musst du irgendwie so zur kleinen Agentur irgendwie nach Burghausen. Das hatte ich mal, wo du wirklich einfach so solltest, wir machen eigentlich eine Werbeagentur, wir machen halt nur hin und wieder mal ein bisschen Web, aber zum Spaß gönnen wir uns mal den Typen, von dem wir das lustige Konferenzvideo gesehen haben, weil wir haben am Ende des Jahres noch Geld über, komm mal her, verbrenn unser Budget und mach mal ein bisschen hier so JavaScript Basics, da haben wir was davon. Und wir sind einfach wirklich nur so 3 Dorfheinis, so, nicht irgendwie jetzt so Podcast-Hörer oder so, sondern normale arbeitende Menschen halt, die noch was anderes zu tun haben, als sich nach dem Feierabend noch einen Podcast reinzuziehen. Und wenn ich denen dann jetzt wirklich irgendwie komme und dann irgendwie so möglicherweise ja auch irgendwie, ich spiele ja gerne mit Sprache, dann auf den Slides auch noch irgendwie mal durch die Blume irgendwie einen Punkt rüberbringe, dann kriegen die das auf Deutsch garantiert gepasst, aber auf Englisch ist es einfach nur anstrengend für die. Das ist halt nicht so, dass sich normale Menschen irgendwie sämtliche Serien im Original angucken, einfach nur, weil sie irgendwie, also du musst ja immer abwägen, das Fuß aufrollen von der Synchronisation versus die Anstrengung beim Übersetzen. Und nicht jedem läuft das halt eben einfach so durch die Ohren durch.
Kurze Frage, welches Problem möchtest du lösen? Das Problem, dass du vorhin, also möchtest du über HTML-Lokalisierung sprechen oder möchtest du dein eigentliches Problem lösen?
Also mein Problem ist definitiv, ich will, dass diese, also mein Problem weiß ich nicht, aber mein, was ich will, also was der Kunde jetzt bestellt, ist, ich will eine Slide importieren können und ich will auf meiner Webseite ein Select von DE auf EN umwerfen können und dann soll das bitte schön übersetzt sein.
Shep hatte, glaube ich, konstruktivere Sachen als ich, der dir weiterhin ausreden will, deutsche
genau, Folien also ich glaube, so in der Kürze der Zeit, die ich darüber nachgedacht habe, würde ich es wahrscheinlich so lösen. Also ich nehme an, du schreibst dann irgendwie den Inhalt auf irgendeine Art und Weise zweimal als Markup rein, wo er zweimal in zwei verschiedenen Sprachen sein soll und Codeschnipsel dann eben nicht.
Ist das so? Boah. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, das zu machen. Führt halt zu Synchronisierungsproblemen, ne? Weil du hast die Liste ja zweimal dann drin mit irgendwie drei Bullet Points und wenn du noch einen vierten anhängen willst, wie stellst du sicher, dass du den vierten auf Deutsch und auf Englisch am Start hast? Es wäre ja sehr leicht, das nur mal eben schnell zu hotfixen und selbst wenn du es richtig machen willst, einfach nur in der Kürze der Zeit, du dich dazu verleitet siehst, das nur an einer Sache zu patchen. Also ich möchte wirklich minimale Duplication haben.
Ich bin vielleicht wieder nur so ein bisschen konstruktiv. Du machst es anders auf Englisch, schmeißt dann irgendwie ChatGPT oder DeepL in den View-Layer, der das dir übersetzt und machst dann aber irgendeinen Tag, dass du manche Dinge explizit übersetzen kannst.
Also A, das wäre eine gute Idee, wenn das Slide-System nicht 100 Jahre alt wäre, weil das ist ja der Sinn der Übung. Ich will die Software ja einmal haben und am Laufen halten und zwar irgendwie so einfach durch Ölen, hin und wieder tausche ich mal irgendwie ein Lager aus, aber das läuft halt einfach so weiter. Das ist generell noch die alte Maschine aus den 30er Jahren, weil die reicht noch, die ist schnell genug, die ist präzise genug, das läuft noch. Du kannst ja eine Maschine durch Pflege immer am Leben erhalten und so will ich ja meine Software haben. Das will ich einmal machen und das Problem lösen.
Also nee, damals gab es kein ChatGPT. Du willst gar nicht jetzt dein heutiges Problem lösen, sondern wir sind bei, wie hast du das damals vor 17 Jahren gelöst?
Ja, es waren jetzt nicht 17, aber sagen wir mal 10.
Aber die Frage ist ja, was wäre dir denn lieber, sozusagen alle Sprachen in einem HTML zu haben oder möchtest du zwei HTML-Dateien haben für die jeweilige Sprache 1?
Duplikation also, vermeiden, weil Duplikation Fehlerquelle ist.
Ja.
Ich will die minimale Anzahl an sozusagen Dingen, die ich synchron halten muss, haben.
Okay, dann würde ich ja sagen, dann musst du quasi in das HTML an den Stellen, wo du quasi Dinge mehrsprachig haben willst, musst du diese Elemente eben duplizieren, würde ich sagen.
Ja.
Dann würdest du die mit einem Längenattribut versehen. Mhm. Und ich würde sie per CSS eben ausblenden, indem ich sagen würde, basierend auf dem Längenattribut des Root-Elements, würdest du alle mit Längenattribut ausgestatteten Elemente, deren Längenattribut eben nicht das gleiche ist wie im Root, auf Display None schalten.
Das klingt sehr vernünftig.
Ich liebe einfach alles, was in der Sprache ist oder eben in allen Sprachen zur Anwendung kommt, zum Beispiel Codeschnipsel oder so.
Klingt sehr gut. Komplikation Shadow DOM. Du, die Slides müssen ja komplett gekapselt sein, weil ich die ja wild von A nach B portiere. Ich darf ja keine gedoppelte ID, keine gedoppelte Klasse im Content irgendwie riskieren. Es muss ja alles, was ich schreibe, irgendwo in einem Shadow DOM landen, weil ich ja sonst, ne? Die Dinger sind ja teilweise programmierte Mini-Anwendungen. Und da kann ich halt einfach auch kein Risiko eingehen, irgendwie von links nach rechts da rein zu grätschen. Soll ich mal auflösen, was ich gemacht habe?
Ja,
bitte. Es ist sehr gruselig und es ist schlimm. Und immer, wenn ich das Leuten zeige, denken die, so kannst du doch nicht arbeiten. Und Besseres fällt mir nicht ein unter meinen Constraints. Also, das sind ja Web-Components, ne? Und die Web-Components werden ja zum Leben erweckt mit ihrem Connected-Callback, wenn sie halt eben fertig sind. Aber bevor sie fertig sind, ist ja schon der HTML-Parser einmal drüber gerutscht. Und was dann ja passiert, ist so dieser Upgrade-Mechanismus. Aber theoretisch ist es mir also möglich, die Web-Components in einen bestimmten Zustand zu versetzen, bevor sie tatsächlich zu Web-Components erklärt werden und ihre Custom-Logik durchläuft. Deswegen folgende Idee. Ich schreibe da also Markup rein, aber dieses Markup ist leer. Ich mache eine Überschrift, ich mache eine Liste. Vielleicht habe ich in den Listen noch ein paar Elemente, die irgendwie besonders besondere Klassen oder IDs oder so haben. Irgendwie sowas in dieser Richtung. Und dann rutscht da mein HTML-Parser drüber und in diese moderne, fancy Web-Component, die mit Modulen geladen wird und die Shadow DOM benutzt und all sowas, stecke ich ein klassisches Script rein. Also ein ganz normales Script-Tag, blockierend mit dem HTML-Parser interagierend. Script-Tag auf, Script-Tag zu. Und da drin kann ich ja das Gleiche machen, was Shep ja schon sagte. Ich kann ja mit Document an Current Script rankommen und in meinem JavaScript eine Referenz bekommen auf das Script-Element, in dem ich gerade stattfinde. Und weil das Script-Element ein HTML-Element ist, hat das ja auch ein Parent-Element. Das Parent-Element ist dann ja der Slide-Container, der dann irgendwann zu einer Web-Component wird, irgendwann ganz, ganz früh. Gehe ich also einfach hin und sage, ey, super, Document, Current, Script, Parent Element, stecke einfach irgendeine random Property auf dieses dann irgendwann mal was werdendes Element drauf. In meinem Fall heißt das halt eben einfach, da stecke ich halt so ein Translate Object drauf, das ist einfach ein Object, das enthält zwei Unterobjects, DE und EN, und da stecke ich dann wiederum Objekte rein mit folgendem Aufbau, die Keys sind CSS-Selektoren und die Values sind einfach irgendwelche Strings. Wenn diese Web-Component dann zum Leben erweckt wird, geht sie halt eben hin, schaut sich dieses Objekt dran, das auf sie draufgesteckt wurde, das sie dann ja nach ihrem Upgrade übernehmen kann, passt die linke Seite von diesen Objekten als CSS-Selektoren, greift sich die Elemente raus, die davon betroffen sind, und setzt da den Text ein, der auf der rechten Seite steht. Ich kann vor die Selektoren noch einen Präfix vormachen, irgendwie so Ausrufezeichen MD für verarbeite das als Markdown oder Ausrufezeichen HTML für mach inner HTML statt inner Text für die Sachen, wo ich halt eben einfach HTML-Markup schreiben möchte. Und so schreibe ich halt eben den Content in diese Objekte in Objekten in einem extra Script-Tag, dann, wenn ich es internationalisiert haben möchte, und ansonsten halt eben nicht. Und somit kann ich halt einfach so einzelne Elemente übersetzen mit halt dieser sehr, sehr seltsamen Syntax, was extrem lästig in der Benutzung ist, aber zu nahezu null Fehlern führt, weil ich halt null Duplikation habe. Es sieht halt wild aus und allen, denen ich das zeige, bricht der kalte Schweiß aus. Aber hey, ich mache, wenn ich das mache, ne, ich kotze im Strahl, aber ich mache nie Fehler. Und das ist super.
Okay. Weil du die Möglichkeit haben willst, das auch als Markdown zu parsen, kannst du nicht hingehen und das sozusagen direkt als CSS-Regeln definieren, könntest du ja auch machen, ne? Du könntest ja quasi über die Content-Property könntest du ja den Kram per CSS reindonnern, aber dann bist du halt beschränkt auf reine Texte und nix fancy-eskes.
Genau, plus natürlich, die Slides haben ja auch internen State, weil es ja so Mini-Anwendungen sein können, ne? Und vielleicht will ich da ja was anderes anzeigen, wenn ich irgendwie auf Unterschritt 3 bin, statt normal. Und ich muss dann in der Lage sein, sowas machen zu können wie, geh auf irgendwie Schritt 3 und wechsel dann die Sprache. Also okay, wahrscheinlich müsste das nicht notwendig sein, ne? Aber dann müsste halt eben auch der korrekte String dann generiert werden, ne? Im Rahmen eines Getters zum Beispiel, um dann halt eben den Übersetzungsstring auch zu justieren, ne? Und so ist es halt eben eine Mischpoke aus so ein bisschen HTML für die Struktur. Wenn es übersetzt werden muss, was ja nicht bei allem der Fall ist, wenn es nur ein Code-Sample ist, kann es ja auch einfach unübersetzt bleiben. Oder wenn es eine Tabelle ist mit das Map zu dem, kann es ja auch so bleiben. Aber wenn was übersetzt werden muss, dann habe ich halt eben da CSS-Selektoren drin mit halt diesen Präfixen, die nenne ich halt Filter. Die Idee habe ich mir, glaube ich, aus AngularJS damals geklaut. Und wo ich dann halt eben auf der rechten Seite entweder Plaintext oder HTML oder Markdown stehen habe und dann wurschtelt sich das so zusammen. Gewinnt keinen Schönheitspreis, ist auch nicht das Schnellste, aber sind halt bloß Slides, ne?
Ja, aber wenn es das tut, ist doch okay.
Jo, aber
das ist Current Script ganz gut, oder?
Ja, aber man muss dafür ist Current Script ganz gut. Das gibt's halt auch in Modulen nicht. Das ist halt so voll das Beknackte. Da gibt's keinen Verweis auf das Script-Tag, zu dem dieses Modul gehört, was halt echt fies ist. Naja, macht halt auch nichts, ne? Es ist halt nur tatsächlich, wie das nachher aussieht, echt bescheuert, weil da dieses Script halt eben so eine magische Nebenwirkung darauf hat, wie sich dieses Element nachher initialisiert. Aber ne, wenn man halt eben weiß, dass das Ding ja am Ende nicht im Rahmen des Upgrades zu einer Web-Component, es wird ja nicht ersetzt, sondern tatsächlich wird dieses Prototype-Gestöpsel ja de facto gemacht. Ne? Es wird ein Upgrade durchgeführt und es behält alle vorher draufgesteckten Properties, wenn man eine ordentliche Web-Component-Library am Start hat und irgendwelchen Schrott, dann behält das ja. Und dann kann es sich sozusagen merken, aha, bevor ich upgegradet wurde, war ich ein HTML Unknown Element mit dieser Property, mit dieser Translation Map und die kann ich jetzt in die Tat umsetzen im Rahmen meiner Initialisierung.
Du meintest, in Modulen hast du ja kein Current Script, ne?
Jo.
Es gab früher für den IE gab es einen Current Script Polyfill, der für die alten IEs lief das so, die hatten bei Scripts, wie beim Document, hatten die einen Ready State. Darüber haben die das rausgefunden. Das Problem war nur, dass der IE 11, der war so auf halbem Weg zum standardisierten Browser zu werden. Die haben dieses Ready State schon rausgeworfen, aber das Current Script noch nicht eingebaut. Das kam erst im Edge-Browser. Das heißt, also, man war dann irgendwie im IE 11, stand man dumm da, weil man weder das eine noch das andere benutzen konnte. Und da gab es einen, der sehr, sehr schlau ist und der sich überlegt hat, also der Polyfill von dem ist, dass er einen Error throwt und dann den Error quasi danach parsed und dann kriegt er den Hinweis auf quasi die Datei, die den Error geworfen hat, und dann sucht er das DOM ab nach dem Script, was dessen Source eben auf diese Datei verweist. Und damit wusste er quasi, in welchem Script-Element das im HTML eingebunden war, dass gerade dieser Current Script-Aufruf gerade stattgefunden hat.
Das klappt aber auch nur unter der Prämisse, dass tatsächlich. Ja, es klappt, also der Throw-Trick klappt ja nur unter der Prämisse, dass wirklich jedes Script einzigartig ist. Und das ist es bei mir ja nicht notwendigerweise, weil das ja quasi gescoped ist und ja durchaus, sagen wir mal, Wiederholung ein Mittel der Comedy ist. Ne?
Ja.
Beim ersten Mal etablierst du es, beim zweiten Mal grinsen sie, beim dritten Mal kriegen sie mit, dass sie lachen sollen. Das ist ja ein etabliertes Pattern. Also ist da durchaus schon mal, importiere dieses Slide, importiere sie 2 Slides später nochmal und dann 20 Slides später nochmal. Haha, wir lachen alle. Also das ist schon schwierig. Also es gibt tatsächlich irgendwo ein Proposal, ich finde es gerade nicht wieder, dass man irgendwie diese seltsame Import.meta-Property, ist ja auch beknackt, dass man eine Meta-Property hat, die Meta heißt, dass man die upgradet mit halt einem Verweis auf ein Current-Script-artiges Konstrukt. Aber das gibt's noch nicht, glaube ich.
Ja, schade.
Ja, also irgendwie seid ihr mir jetzt unzureichend entgeistert ob meiner Problemlösung. Aber wahrscheinlich ist es so, das Problem sollte man nicht haben. Da hat wahrscheinlich Kiki nicht Unrecht.
Ich markiere mir das im Kalender.
Ich habe halt rausgefunden, Wiederholung, wenn es darum geht, Fehler zu vermeiden, ist Wiederholung halt echt der Teufel. So, weil wenn du es nur einmal machst, kannst du es nicht verkehrt machen. Ne? Machst es dann halt einmal richtig. Also das ist halt so das Ding. Und ich habe halt keinen Bock auf meinen Slides irgendwie auszusehen wie der letzte Honk.
Nein, das siehst du aber auch nie.
Ja, weil ich halt sehr seltsame Lösungen heranziehe für Probleme, die nicht existieren sollten.
Ja, haben wir denn noch einen Hack? Oder nehmen wir die mit ins Grab, die wir jetzt noch kennen?
Also ich hätte noch einen. Ich glaube, Kiki, du hast gesagt, du hattest 2,5 dabei.
Ja, mittlerweile habe ich ja eine Liste von eher so 10 Einträgen, aber ich kann mich nicht entscheiden, welcher davon es wert ist, noch erwähnt zu werden. Insofern mach du gerne und ich überlege dann, ob ich noch einen erzähle.
Okay. Clevere Lösung eines Performance-Problems oder Junge, warum machst du keinen Pull-Request?
Junge, warum machst du keinen Pull-Request?
Okay. Das war
wie folgt. Ich bin ja nicht, also das ist ja nicht wie, also stopp, Demokratie funktioniert ja nicht so, dass der am lautesten schreit, gewinnt.
Nein, aber der Gast hat ja ein gewisses Vorzugsrecht. Und noch bist du nur scheinbar fester Host, noch haben wir dich nicht hier in den dunklen Kreis ordnungsgemäß initiiert. Da müssen wir noch eine Ziege opfern und so. Also okay. Das dauert noch ein bisschen. Die Ziegen sind ja gerade nicht so leicht zu kriegen. Also, Junge, warum machst du keinen Pull-Request? Okay, es begab sich zu der Zeit, dass ich mich irgendwie verbinden wollte zu so einem Server. Wollte tatsächlich irgendwas mit Slides machen tatsächlich. Das war das System von meinem jetzigen Slides-System. Man hat ja irgendwie mehrere Browserfenster offen, ne, für so einen Presenter-Mode. Und man muss ja irgendwie die zwei Browserfenster miteinander synchronisieren. Und die Smooth-Brained-Variante geht natürlich über irgendeine Art von Server. Und man macht halt Ping-Pong. Ne? Wenn man irgendwie schlau ist, macht man irgendwie Broadcast-Messages oder Local Storage oder hast du nicht gesehen, aber ich habe damals mit dem Server gesprochen. Also verbinde dich zu dem Server und dann synchronisierst du den Presenter-View in einem anderen Tab mit dem Teil. So, jetzt will ich aber diese Slides auch als Webanwendung außerhalb von meinem speziellen Präsentationsserver verwenden, damit normale Menschen sich das auch angucken können. Idee ist also, ich versuche mich mit meinem Präsentationsserver zu verbinden und wenn das klappt, dann ist super und das wird klappen, weil ich bin auf Localhost, oder es klappt nicht, weil ich halt eben einen generischen Webserver und nicht den speziellen habe und dann klappt es halt eben auch nach mehreren Versuchen nicht wieder. Es ist immer so eine lokale Sache, entweder läuft es sofort oder es läuft halt nicht und that's it. Ich brauche halt nur einen Verbindungsversuch. Gehe ich also hin, weil ich damals moderne Webentwicklung gemacht habe und mache das nicht selber, sondern ich installiere mir irgendeine Library aus der Dependency-Hölle, wo ich dann angeben kann, wie oft möchte ich mich zum Server wieder zu verbinden, versuchen. Also kann ich da so angeben, connect und dann retries gebe ich eine JavaScript-Number an. So, und dann gebe ich da halt eben an, ich hätte gern 0 Wiederverbindungsversuche, also einmal probieren und dann aufhören. Und was macht das Ding? Es versucht sich unendlich oft wieder zu verbinden. Warum ist das so? Naja, dieser Retries-Parameter war optional und der war in diesem Projekt so geschrieben, dass sie gesagt haben, okay, var Retries gleich options.retries oder Infinity.
Ja.
Und weil sie halt den Oder-Operator verwendet haben, haben sie halt Infinity genommen, wenn die linke Seite falsy war. Wenn ich also 0 sage, bekomme ich das Gegenteil von 0, nämlich unendlich viele Verbindungsversuche.
Mhm.
So. Korrekter Weg, das zu lösen, ist natürlich der Pull-Request. Das wäre ja trivial zu reparieren gewesen. Es wäre auch ohne weiteres möglich gewesen, einfach zu sagen, hier ist ein Bug-Report. So, das kann ich ja exakt beschreiben. Ich kann die Lösung mitschicken, wenn es mir zu kompliziert geworden ist, den Pull-Request dazu machen. Das wäre die vernünftige Variante gewesen. Aber das Ding war halt irgendwie so nur noch nur so semi-maintained und der Mensch hatte offensichtlich keinen Bock mehr darauf, das weiter zu warten. Also habe ich sein gelassen und habe stattdessen ein Workaround gefunden, wie ich 0 angeben kann, aber trotzdem nicht bei Infinity lande. Also,
okay, du hast, ich überlege gerade. Also du hast, das klingt ja so, als hättest du irgendwie auch ein Prototype gepatcht.
Nee, das war ja nur eine Funktion. Nee. Die Function hieß Connect, da gab es keinen Prototypen. Ich muss irgendwie eine Zahl 0 haben, die aber nicht falsy ist. Meine Herren, dafür hat uns der liebe Gott den Number Constructor gegeben. Man kann ja eine New Number erzeugen. Das ist ja dieses nutzlose Ding, was wo dann Typeof sagt, das ist keine Zahl mehr, sondern ein Object, weil es halt ein Object ist, das im Prinzip bloß eine Methode ValueOf hat, was einem bei Bedarf wieder die Null rausspuckt. Wenn ich dieses Number-Objekt bei irgendwas verwende, bei Addition in einen String rein interpoliere oder sonst irgendwas tue, in dem Fall wird es in den WebSocket-Connection-String rein interpoliert, dann wird es also wieder zur Zahl Null. Aber weil es die Zahl Null ist, aber in ein Objekt eingepackt ist, kann ich damit über diese Infinity-Hürde drüber hüpfen und damit sozusagen dadurch eindringen und trotzdem meine Null kommunizieren, obwohl die Library mich eigentlich keine Null kommunizieren lassen möchte.
Das ist sehr, sehr schön.
Das wird noch besser.
Das ist das Schönste, was ich heute Abend gehört habe.
Das wird noch besser, pass auf. Chat, ich habe doch gesagt, ich mache richtige Webentwicklung. Ich installiere Dependencies und natürlich macht man im Zuge dessen auch TypeScript. Richtig? Und was du jetzt ja nicht machen kannst, ist da, wo das TypeScript-Interface sagt, da soll eine Number rein, also eine New Number reinstecken. Weil das ist ja eine Number, die keine Number ist, weißt du? Das geht ja nicht.
Mhm.
Also muss man dann natürlich, und das freut Kiki jetzt besonders sagen, da, wo ich die Anzahl der Retries angeben kann, sage ich nicht, wie ein normaler Mensch, das ist die Zahl, die ich angeben möchte, sondern ich nehme die Zahl, die ich angeben möchte, packe sie in New Number rein und dann, um TypeScript davon zu überzeugen, dass er meine Number als Number durchgehen lässt, muss ich hinter das New Number noch schreiben as Number. Also den Typecast machen, damit der Compiler mich das machen lässt. Damit es auch wirklich auf kompletter Ebene ein Außerkraftsetzen der Regeln ist, was halt irgendwie doch so gerade so gerade eben noch so gültig ist, so am Rande des Gültigen und funktioniert und auf wohl definiertem Wege funktioniert. Ne? Das ist alles fußend darauf, dass man genau weiß, wie diese JavaScript-Dinger zusammenarbeiten. Ein Pull-Request wäre die bessere Lösung gewesen.
Ich ist ja auch einfach eine sehr isolierte Stelle, an der du das gemacht hast. Ne? Also ich sehe ein gewisses Risiko, dass die irgendwann ein Update machen und dir alles komplett um die Ohren fliegt. Aber wenn du bist ja kein Entwickler, also updatest du sowieso Dependencies nicht, ne? Du benutzt aber ja nur selbstgeschriebene so Sachen.
Du, ganz ehrlich, in der aktuellen Version meiner Slides habe ich nicht mehr Node Modules. Da habe ich mir manuell die gebauten JavaScript-Dateien runtergeladen und die liegen in einem extra Folder in meiner Versionskontrolle namens Vendor. Weil ich halt eben will, dass ich in 10 Jahren die gleiche Software noch verwenden kann. Wie sonst willst du das machen?
Ich bin sprachlos. Ich würde dir mal so ein Tool empfehlen, das heißt Bauer. Vielleicht ist das so der nächste Schritt für dich, dass du dir mal Bauer anschaust und dann kommst du irgendwann auch bei NPM wieder an.
Ja, ja. Entweder das oder Werte Kiki, wir arbeiten ja quasi zusammen an einem Projekt. Und ich könnte da ja mal den Slack aufmachen. Und ich könnte ja mal gucken, wie oft wir darüber reden, dass Jan Install irgendwelche seltsamen Sachen macht. Und dass Dependency A mit Dependency B nicht kompatibel ist. Ich könnte ja ein bisschen schmutzige Dependency-Wäsche waschen. Aber ich könnte ja auch einfach hingehen und heimlich schnell und leise meine Sachen in das Vendor-Folder reinräumen. Und sagen, mach dir mal so, ich mach das so. Und wir sind alle zufrieden.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich diesen Satz letztens hier auch schon mal gesagt habe, aber irgendwo hat letztens ein Freund und Arbeitskollege von mir den Satz benutzt, das größte Problem von JavaScript ist, dass Nils Adermann PHP-Entwickler ist. Nils Adermann ist der Composer, also einer der zwei Leute hinter Composer, also dem NPM von PHP, was einfach keine der Probleme hat, die NPM und Jan und ich weiß nicht, wie die Dinger heutzutage heißen, hat. Und ich wünschte mir einfach, es gäbe mal ein Dependency Verwaltungstool für JavaScript, was ein paar Probleme weniger hätte.
Ja, aber ich glaube, du würdest damit ja die generelle Kultur der ganzen Library und zu jeder Volksfront von Judäa gibt es drei judäische Volksfronten. Das würdest du damit ja nicht in den Griff kriegen. Das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, das musst du einfach als wie ein Naturgesetz einfach so hinnehmen. So ist JavaScript, das ist einfach Gravitation oder so. Und dann musst du dir halt überlegen, okay, was mache ich mit Gravitation, wie gehe ich damit um? Statt zu sagen,
NPM kann das auch einfach fixen. Also ich bin bei dir, dass der nächste JavaScript-Paket Manager uns jetzt nicht helfen wird, aber NPM könnte halt einfach mal machen, dass ein NPM-Install die Dinge installiert, die in meiner Package-Log stehen und nicht irgendwas anderes. Ich weiß nicht. Ich bin unsicher, was NPM glaubt, bei einem NPM-Install zu tun, aber halt nicht das installieren, was in der Package-Log
steht. Also für mich klingt das so als, also ich meine, eigentlich ist ein Log-File ja immer cool, aber es funktioniert halt nicht, wenn die Leute unterschiedliche Node-Versionen benutzen. Also nee, dann
nicht
in
nur
dem
das.
Moment...
Nicht nur das. Also damit fängt schon an, aber ja nicht nur das. Also erstens, der größte Fehler von NPM meiner Meinung nach ist, das ist nicht der größte Fehler, ein Riesenfehler ist, NPM Install updatet auch die Logfile. In PHP gibt es ein Kommando, um zu sagen, aktualisiere mal die Logfile, und ein Kommando, was ein Install macht, und das installiert das in der Logfile und kommt nicht auf die Idee, die Logfile zu editieren. Ich glaube, wenn das Ding eine CI erkennt, dann tut's das mittlerweile auch nicht mehr in NPM. Mittlerweile ist wahrscheinlich auch seit 7 Jahren, aber immerhin.
Das finde ich interessant. Also gut, ich benutze immer noch Yarn, das macht es nicht. Aber wann es halt die Package-Log aktualisiert ist, wenn du halt mit einer anderen Node-Version, also sagen wir mal mit einer moderneren unterwegs bist, als die Person, die halt ursprünglich mal das Log-File erzeugt hat, dann hast du ja irgendwelche Libraries, die sagen so, ja, nee, unter der Node-Version laufe ich nicht. Da müsstest du eine neuere nehmen und dann werden die angepasst.
Nein, dann sag mir, ich kann das nicht installieren. Bitte führ folgendes Kommando aus, um einen Abhängigkeitsbaum zu bauen, der Sinn ergibt.
Naja, aber du müsstest eigentlich die Node-Version in deine Package-JSON eben auch mit reinschreiben. Dann hast du das Problem nicht. Dann sagt er dir nämlich direkt so, nee, das ist nicht das Environment, in dem ich laufen würde. Aber wenn du das halt nicht reinschreibst, ja.
Nicht nur das, in meinen Augen sollte halt drinstehen, was ist die Node-Version und außerdem auch, was ist der Package-Manager. Also wie oft es schiefläuft, dass Leute halt den falschen nehmen. Es funktioniert aber immer nur so zu 80%, das zu meiner Erinnerung. Zumindest mit dem Package-Manager, glaube ich, gibt es keine zu 100% funktionierende Lösung. Es gibt so ein paar Hacks, die man noch hinzufügen kann, aber nicht zu 100% funktionieren, das glaube ich.
Ja. Naja, und du hast halt das Problem immer noch des Gegenstand des Package-Managers an sich. Also, du hast halt einfach in JavaScript so unglaublich wenig Standard-Library drin, auch wenn du irgendwie Node hast mit seinen vielen Funktionen. Wenn du das neben eine moderne Programmiersprache hältst, wie irgendwie, keine Ahnung, ich nehme immer Rust und Go als Beispiele her. Die haben ihren Compiler an Bord und es gibt halt mehr oder minder einen. Die haben ihren Linter an Bord, es gibt mehr oder minder einen. Ihren Formatter an Bord, da gibt's mehr oder minder einen. Und die haben eine Standard-Library, wo du halt einfach so Sachen machen kannst, wie irgendwie, keine Ahnung, ich habe hier einen String, sag mir, wie breit der ist, wenn ich den in Monospace in mein Terminal schreibe. Was eine Aufgabe ist, woran ich wirklich die letzten Wochen elendig verzweifelt bin, weil ich halt nur die Wahl habe zwischen geht nicht, geht falsch, geht langsam, weil halt die Leute alle unterschiedliche Prioritäten setzen, statt einmal eine Variante zu entwickeln, die einfach vernünftig funktioniert und die in die Standard-Library einzubauen, wie halt in Rust. Das habe ich sofort gefunden. Da gibt's in Rust einfach so ein Kommando, da kann ich sagen, sag mir, wie breit der String ist in Monospace, und der sagt mir, wie breit der String in Monospace ist. Eine Aufgabe, die in JavaScript einfach unmöglich ist, nicht in Abwesenheit von Packages, sondern wegen zu vielen Packages, wo lauter Leute ihr eigenes Süppchen brauen und das halt eben in einer Form machen, die hinreichend suboptimal für andere Use Cases ist, dass das Entstehen von noch mehr Packages zwingend nötig ist. Und mir ging es darum, rauszufinden, wie breit der String ist. Jetzt stelle man sich mal vor, ich will eine Box ins UI rendern. Gnade uns Gott. Nee, das ist einfach, wie gesagt, das ist eine Naturkonstante. Das ist wie Gravitation oder, weiß nicht, elektrischer Strom oder so. Das ist jetzt da und dann musst du dir überlegen, okay, das ist jetzt so ein Factor of Life, wie gehe ich damit um? Stecke ich jetzt so die Gabel mit Wucht in die Steckdose oder überlege ich mir vielleicht was anderes Sinnvolles damit zu tun? Das ist mein Ansatz.
Ich würde einfach zu unseren Hacks zurückkommen. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, was noch alles falsch läuft bei den Paketmanagern. Das ist ein anderes Thema. Gutes Thema, aber es ist auch nur Jammern. Wobei Jammern hilft, wurde mir von meiner Coachin erzählt. das ist auch ein Satz, den ich gerne benutze. Entschuldigung. Ich hatte mir noch einen Hack überlegt, den ich jetzt aber nicht erzähle, sondern stattdessen dir, lieber Peter, einen Rat geben möchte, der auf dieser Geschichte, die ich sonst auch erzählt hätte, aufbaut. Du willst ja offensichtlich keinen Pull-Request machen. Du willst ja aber auch definitiv nicht den As-Operator in TypeScript benutzen, weil wer das macht, ist ein...
Steht unter erhöhtem Rechtfertigungsdruck, sage ich dazu immer.
Es gibt da einen schönen Wortwitz, den man mit dem Wort As an der Stelle machen könnte. Aber...
Das kann ich ja nicht machen, nicht, weil dann wäre ich, ja wär ich ja selber ein Esel und das bin ich ja nicht.
Genau, so. Also, es gibt ja noch eine bessere Alternative. Du musst ja keinen Pull-Request machen. Du kannst ja einfach Patch-Package benutzen.
Hm.
Ich weiß das nicht, wie fließend ihr Patch-Package spricht. Das Konzept von Patch-Package ist irgendwie, man macht so einen Ordner, da packt man Patches rein und dann packt man Patch-Package ins Post-Install von NPM und nach dem Install patcht er dann in Node-Modules-Dinge rum. Das heißt, damit hättest du einfach dir die Library patchen können, ohne dass du einen Pull-Request stellst. Ich habe das sehr aktiv kennengelernt im React-Native-Ökosystem. Ich weiß nicht, ob die das heutzutage immer noch bei jeder Gelegenheit nutzen, aber als ich mal React-Native gemacht habe, war das so sehr gängig an jeder Stelle einfach mal Pakete zu patchen.
2,8 Millionen Weekly Downloads. Gibt's da noch irgendwelche Fragen?
Das ist schon wirklich unangenehm. Toll, dass du das Android nicht kanntest, Peter. Ich bin überrascht. Aber ja, das gibt's auch für PHP. Weißt du, sowas. Das ist wirklich sehr toll.
Ich kannte das nicht. Also ad hoc möchte man meinen, ist eine nette Lösung für ein Problem. Aber ich suche ja mal nach der minimalsten Lösung des Problems und das ist sehr fancy. Das scheint sehr gut zu funktionieren, sehr weit verbreitet zu sein, sehr stabil zu sein. Noch besser funktioniert nur, leg eine JavaScript-Datei in die Source-Kontrolle.
Ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt, weil mich nicht interessiert hat, wie du jetzt wieder dich drum herum redest, eine richtige Lösung zu wählen, habe ich natürlich mir die GitHub-Seite von Patch Package angeschaut und bin über einen Satz gestolpert, den ich kurz teilen möchte. Yarn 2 hat nativen Support fürs Patchen von Dependencies. You do not need to use Patch Package on these projects. PNPM auch. Was ist denn, PNPM ist doch neues Hipster-Zeug. Sie machen ist doch nicht deren Ernst, dass die so eine Kackscheiße da jetzt einbauen. Entschuldigung.
Naja, Kackscheiße. Hier sitzen jetzt drei alte Männer in diesem Call, die alle schon mal den Prototypen von links nach rechts gezogen haben.
Ich bin noch sehr jung.
Klar. Wir sollten, glaube ich, jetzt nicht einfach so sagen, das ist ja kategorische Kackscheiße, sondern einfach sagen, manchmal haben die Leute halt eben unter irgendwie erschwerten Bedingungen wie Zeitdruck, unfähigen Mitarbeitern oder einem unfähigen selbst Probleme zu lösen und da muss man halt auch mal kreativ werden.
Ja, naja, es könnte ja auch eine Art Brückentechnologie sein für die Zeit, bis der Pull-Request, den man natürlich gestellt hat, dann endlich abgelehnt wurde, richtig.
Ja, genau, eine Brückentechnologie, das ist ungefähr so wie Protoduction, das ist auch sowas. Da kann man versuchen, irgendwie gegen anzuarbeiten, aber man kann einfach irgendwie sagen, das läuft halt so, das ist jetzt nicht irgendwie ein technisches Problem, das durch eine neue Version von der Software repariert werden kann, das ist ein Muster menschlichen Verhaltens und damit muss man sich dann jetzt irgendwie arrangieren. Das ist halt manchmal etwas pragmatischer.
Ich glaube, den Ausdruck Brückentechnologie sollten wir in Deutschland lieber nicht mehr benutzen, weil es hat sich herausgestellt, dass wir nicht so Experten in Brückentechnologie sind.
Auch nicht in Brücken, ja, das stimmt.
Das war, wo ich hin wollte. Peter sah nicht aus, als es bei ihm angekommen ist. Insofern danke fürs Erklären.
Ich bin ja tatsächlich auf die Weise verstrahlt, dass ich bei Brückentechnologie immer an Flash denke. Das war ja auch Brückentechnologie, bis wir vernünftige Web-APIs bekommen haben.
Nein.
Ja, also damit wäre jetzt herausgestellt,
dass XJS war die Brücken.
Alles sind Brückentechnologien.
Ja, XJS war ja tatsächlich mein persönliches Erweckungserlebnis, das dazu geführt hat, dass ich irgendwann gesagt habe, das mit diesen Dependencies kann ja auch eher schief gehen, als ich da irgendwie mal dieses eine fancy Startup da in Berlin besucht habe, die irgendwie eine krasse Webanwendung hatten, mit XJS gebaut, im Jahre 2002 irgendwas, und die das weiterhin gepflegt haben, aber halt irgendwie XJS irgendwann nicht mehr patchen konnten, weil ihre Anwendung zu groß war, um den nächsten Dependency-Upgrade mitzugehen. Und dann haben sie halt einfach gesagt, einfach XJS 2 sozusagen privat geforkt und entwickeln das seither weiter. Und da habe ich mir schon so gedacht, das ganze UI an irgendwelche Libraries auszulagern, ist ja eher riskant. Und da ich das erst vor ein paar Monaten irgendwie nochmal gesehen habe, nur haben die Leute da irgendwie Angular geforkt, weil ging halt nicht anders, dachte ich mir schon so, ja, das Problem scheint halt weiterzugehen. Das ist halt eben, was ich meine mit, das scheint halt so ein Muster zu sein. Und das kriegt man nicht durch ein besseres Angular, ein besseres XJS, einen besseren Package Manager hin, sondern da muss man halt irgendwie sagen, so funktioniert die Welt. Wie arrangiere ich mich mit der?
Das ist halt so dieses Abwägen zwischen Not Invented Here-Syndrom und dem, man outsourced alles an Libraries. Das ist beides, glaube ich, nicht ganz ideal, ne?
100 pro. Man muss halt nur die Nadel woanders hinschieben. Also Not Invented hier ist halt so ein absolut Ding. So irgendwie, das gibt's schon, dann installierst du das von irgendwelchen Honks. Versus das halt so abzuschätzen im Rahmen einer Risikoanalyse, wo man sich halt eben überlegt, was mache ich da jetzt besser? Was ist jetzt so riskanter? Baue ich das selber und lege das auch für meinen eigenen Use Case da vielleicht aus? Auf die Weise habe ich mein, wie breit ist der String-Problem gelöst, indem ich halt irgendwann gesagt habe, fuck it, ich lerne das jetzt, wie das funktioniert und schreibe mir das selber. Und dann baue ich das für die Performance-Constraints, die ich habe. Nur war ich halt dann eben irgendwie schlau genug, das nicht auf GitHub zu kippen und zu sagen, ich mache das Package noch größer. Also ich würde halt tendenziell sagen, man muss halt, glaube ich, tendenziell eher sagen, kann ich das irgendwie selber bauen? Weil dann habe ich es halt im Griff, dann geht's halt nicht kaputt. Dann muss ich das gegebenenfalls selber pflegen. Ja, aber was bei solchen Überlegungen ja alle immer vergessen ist, wenn man das Ding für seinen speziellen eigenen Use Case entwickelt, ist ja die zu wartende Oberfläche eine sehr viel geringere, als wenn ich sage, hier, ich bin Angular, benutzt mich bitte schön alle. Dann benutzen einen ja alle und dann muss man ja die Use Cases von allen irgendwie bedienen, alle Bugs reparieren, wohingegen man, wenn man sein privates eigenes Ding kocht, einfach sagen kann, das supporte ich nicht, das mache ich auf die Weise, das hacke ich so hin, das passt schon so, da ist mir die Performance wichtig, deswegen mache ich das so, da ist mir die Lesbarkeit wichtig, deswegen mache ich das so. Ja, weil das Ding ist halt, man kann halt bei diesen ganzen Dependencies nicht vorhersehen, wie wahrscheinlich es ist, dass die flöten gehen. Das ist halt so das Problem. Bei einer normalen Risikoanalyse gehst du halt eben hin, überlegst dir, was ist der Impact und was ist die Wahrscheinlichkeit. Und du kannst die Wahrscheinlichkeit halt eben nicht bestimmen bei irgendwelcher Software, die von irgendwelchen Heinis entwickelt wird. Weil klar, du hast den klassischen Busfaktor, da wird eine einzelne Person von einem Bus überfahren oder verliert das Interesse oder sonst irgendwie was. Das kann halt immer passieren. Nur, das ist ja bei den großen Projekten genauso. Da kann ja auch irgendwie eine einzige Person am Start sein, die das noch managt. Oder schlimmer noch, es könnte ja sein, dass irgendwelche CEOs den Verstand verlieren. Ich weiß, das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, aber es gibt ja so einzelne Vorkommnisse davon, wie irgendwie Reichheim plötzlich nicht mehr gerade ausdenken kann und plötzlich beschließt, sein eigenes Unternehmen niederzubrennen. Das soll ja im Zweifelsfall schon mal vorkommen. Und dann ist da zufälligerweise genau die JavaScript-Library dran anhängig, die ihr benutzt. Prost, Mahlzeit. Ihr wisst halt nicht genau, wie die ganze Kacke irgendwann am Dampfen ist, aber ihr wisst halt genau, was passiert, wenn es soweit kommt. Das Einzige, was man also überlegen kann, ist den Impact reduzieren. Also sich als Package irgendwas reinbauen, was irgendwie austauschbar ist. Ich brauche einen Hash-Algorithmus oder so. Super Sache. Macht das gerne. Aber so ein UI-Framework, wo alles irgendwie ausgelagert ist, die Membran, durch die die Nutzer mein Produkt wahrnehmen, hängt dann möglicherweise daran, mit welchem Fuß Dr. CEO morgen aufsteht. Das wäre mir ja sowas von viel zu riskant. Ab als JavaScript-Datei kompiliert und durch Babel gejagt, in Vendor reingelegt und von da aus mit einem räudigen Script-Tag direkt importiert. Ich gehe nicht mal über Module, ich mache das Shep-Style mit einem ganz normalen Script. Alles andere ist mir einfach zu riskant. Warum soll mein Zeug kaputt gehen, weil die ihr Leben nicht im Griff haben? Sehe ich nicht ein.
Ich würde sagen, du sollst mal einen Schluck Glühwein trinken, um ein bisschen runterzufahren. Aber alles gut und schlau. Trotzdem muss ich an einer Stelle widersprechen. Und ich werde nur einmal widersprechen, danach werde ich meine Fresse halten, damit wir auch da nicht nur zwei Stunden drüber reden. Du darfst aber gerne reagieren. Ich will nicht das letzte Wort haben. Ich glaube, wenn man von einem UI, also XJS bin ich bei dir, war vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, dass ich dieses Erlebnis auch habe mit so einer XJS 3 Anwendung, die nie geupdatet werden können wird. Ich glaube, wenn du das jetzt gerade mit React oder mit Angular 20 oder was da heute aktuell ist, machst, ist nicht so schlimm, weil da wird es Wege geben und wenn es die Wege nicht gibt, bist du ja nicht alleine. Woran ich gerade denken muss, ist, ein Freund von mir hat so zwei Startups, könnte man fast sagen, irgendwie. Das eine bietet bis heute noch kommerziellen Support für Magento 1 an und das andere für Shopware 5. Das sind so Shop-Systeme aus dem PHP-Ökosystem, die end-of-life sind, wo der Hersteller keine Sicherheitspatches und dergleichen mehr anbietet. Und die, ich glaube, bei dem einen von meinen war das lizenzrechtlich alles relativ herausfordernd, aber die haben da jetzt halt irgendwie Wege gefunden und dann wirst du halt absurd geringe Beträge. Also ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber ich habe es mir angeguckt, dachte mir so, warum ist da nicht eine Null mehr dran? Wirfst du dann halt auf seine Firma und du kriegst von denen weiterhin Patches und ich weiß nicht, ob auch Bugfixes oder nur Security Releases, das weiß ich nicht genau, was da das Offering ist, aber sowas wird halt entstehen, wenn es einen Markt dafür gibt, ne? Und wenn jetzt plötzlich React 47 rauskommt und alles anders macht und man eine Anwendung nicht migrieren kann, dann wird es da mehrere Leute geben, die vor dem Problem sitzen. Und dann wird es irgendein CEO gehen, der morgens aus dem Bett aufsteht und sagt, da kann er ja Geld verdienen. Weil, also, ich glaube, die meisten Firmen, die ich kenne, würden da auch ein paar hundert bis paar tausend Euro im Monat draufwerfen, um sich das Problem mal für ein paar Jahre vom Hals zu halten.
Du, bei React auf jeden Fall. Bei dem einen speziellen Slider-Widget, das du einsetzt, an 7 Stellen in deinem Projekt?
Ja,
bin ich mir nicht mehr so
aber
sicher.
Das eine Slider-Widget kriege ich auch mal eben schnell rausgeworfen, wenn das ein Problem macht.
Okay.
Also, sorry, ich wollte nicht reagieren. Entschuldigung, ich ziehe meine Aussage.
Alles gut. Das kann man ja alles so irgendwie machen. Ne? Aber trotzdem hast du ja erstmal das Problem, ist irgendwie doof. Ne? Und vor allen Dingen, du brauchst ja tatsächlich nicht ein Komplettversagen im Sinne, morgen schnippt irgendwie der große blaue Mann im Weltraum mit den Fingern und die Hälfte aller Frameworks verschwindet. So läuft's ja tendenziell nicht, sondern die Wahrscheinlichkeit ist ja wirklich eher so, dass dieses XJS-Spektakel sich ausspielt. So im Sinne von, das Problem ist ja, dass es sich weiterentwickelt. Es muss ja nicht unbrauchbar werden im Sinne von, aus der Welt verschwinden, sondern es muss ja nur für dich individuell unbrauchbar werden. Durch Manöver wie, macht so viele Breaking Changes, dass es nicht mehr funktioniert. Oder macht Breaking Changes, wählt einen anderen Trade-off und plötzlich ist es für deinen Use Case nicht mehr geeignet, weil die Performance zu schlecht geworden ist oder was auch immer. Ne? Die Leute, die Angular geforkt haben, haben halt das Problem, die müssen immer bessere Software entwickeln für immer fortschrittlichere Devices, die auf einem Computer basieren, der seit 10 Jahren der gleiche ist und der auch in die nächsten 10 Jahre nicht geupdatet wird. Die Bildschirme werden größer, der Chip bleibt der gleiche. So, und dann immer eine neue Angular-Version draufsetzen, die halt davon ausgeht, dass die Computer besser werden, um einen größeren Bildschirm zu bedienen, skaliert halt irgendwann nicht mehr. Deswegen, ihre ursprüngliche Frage an mich war, kann man irgendwie Chrome 80, das ist halt das, worauf sie basieren, irgendwie neu kompilieren und dann Komponenten rauswerfen, um die Performance besser zu machen. So, das war so die Idee, weil Web-Serial brauchen die ja nicht gut, hat Chrome 80 jetzt auch nicht, aber so, das ist so das ganze Ding. Ne? Also für so Use-Cases, wo die halt wissen, dass das deren Ökosystem ist, dass sie unter diesen Constraints existieren oder wo ich halt eben mit meinen Slides weiß, was meine Constraints sind, alter Mann will sich nicht ändern, das soll alles so weiter funktionieren wie bisher, wenn ich das weiß, dass ich für diese Umstände entwickle, dann sollte ich doch mein Handeln dem auch anpassen und das sehe ich halt eben nicht. Klar, wenn ich irgendwie Startup mache, move fast and break things, okay, klar, mach, was du willst, YOLO. Das größte Problem, das du hast, ist wahrscheinlich nicht irgendwelche Breaking Changes von irgendwelcher Software. Sehe ich ja ein. Aber das sieht halt eben das immer gleiche Vorgehen bei allen, unabhängig von ihrem Kontext, unabhängig von dem, was für ein Problem die eigentlich zu lösen haben und so weiter. Und sie stellen halt selten die Frage, die du, Kiki, ja ganz am Anfang an mich gestellt hast, als ich anfing, über meine Slides zu reden. Was ist eigentlich dein Problem und was versuchst du da eigentlich in den Griff zu kriegen? Und ich glaube, darüber müsste halt wirklich sehr viel gründlicher nachgedacht werden, ehe man auf Autopilot sagt, beep, boop, Material UI dieses, Angular jenes, Tailwind solches, unabhängig davon, was ich mache. Und dann wundert man sich in 5 Jahren, das hat sich ja genauso entwickelt wie die vorherigen 5 Jahre, damit konnte ja keiner rechnen, jetzt haben wir ein Problem.
Tja, das sind halt Best Practices von vielleicht von irgendwelchen Thought-Leadern kommuniziert, dass man das halt so heutzutage macht. Und dann hält man sich halt daran, weil man ja alles richtig machen will.
Ja. Statt zu sagen, ich habe hier irgendwelche Graubärte sitzen, die wissen, dass seit 10 Jahren die gleiche Kiste passiert. Diese Bildschirme in unseren Anwendungsfällen hier, die werden immer größer und die Anforderungen werden immer ausgefeilter, das müssen immer fancyere Animationen werden, mit denen immer mehr Sachen kontrolliert werden müssen. Und wir wissen, die Chips bleiben immer die gleichen. Das wird sich nie ändern. Da muss man doch ein bisschen dafür planen, dass das passiert, wenn man weiß, dass das so sein wird. Weil man in so einer Industrie arbeitet, wo man halt eben auch solche Lead-Times hat und solche Development-Zyklen hat, wo man halt eben nicht nur aus Erfahrung weiß, dass das in 10 Jahren noch die gleiche Hardware ist, sondern weil man weiß, dass das in 10 Jahren schon die gleiche Hardware ist, weil man schon die Preview-Version im Büro nebenan stehen hat, weil man das weiß. Ich verstehe das nicht. Und dann wäre halt wirklich die Lösung zu sagen, so, brauchst du das wirklich oder kannst du nicht einfach irgendwie ein HTML nehmen und dann ist das Input-Type-Number halt nicht ganz so toll, aber dafür kann halt eben dir auch nicht Dr. CEO mit einer Aktion in so ein Input-Feld kaputt machen.
Ja. Statt aber das zu sagen, ist halt hier, dann nicht so, es ist halt nicht so vorzeigbar, ne? Also damit kannst du vielleicht dann erstmal nicht so angeben, nicht so.
Ja, also, genau. Ja, und dann existiert und arbeitet Problem, man dass, so wie du, Shep. Ist das nicht schlimm?
Ja, Also ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen so dieses, alle kommen aus dem Film raus und sagen dir, guck ihn nicht, der ist scheiße. Und du denkst dir, nee, ich gehe trotzdem ins Kino und guck mir den Film an. Und dann gehst du auch raus und sagst, ja stimmt, der war scheiße.
Okay. Witzigerweise das Gegenteil bei Autos, ne? Also bei Autos, du wirst nie einen Audi-Fahrer finden, der dir erzählt, dass Audi scheiße ist. Sondern die werden dir religiös erläutert, warum das die beste Automarke der Welt ist. Und Audi war jetzt ein Platzhalter, das geht für jede Automarke. Aber du hast recht, bei Filmen verhalten sich Menschen.
Bist du sicher, dass es auch für so einen gewissen Elektroautohersteller gibt, wo möglicherweise auch einige ihr Leben nicht komplett im Griff haben? Also wenn ihr schon zum zweiten
Mal das natürlich Lenkrad immer, wenn jemand... Immer wenn jemand immer sagt, es ist offensichtlich so, dass das nicht immer der Fall ist, da hast du vollkommen recht.
Ja, ja. Ausnahmeregel, ja.
Ich wollte ja eben schon, als du irgendwie von dem Geschäftsführer, von dem CEO, der irgendwie aus dem Bett aufsteht, habe ich schon überlegt, ob ich jetzt da doch den CEO-Hack erzähle, der nicht mein eigener ist, den ich wahrgenommen habe. Habe mich jetzt aber dagegen entschieden und lass den jetzt als Cliffhanger für irgendwelche zukünftigen Gespräche hängen. Aber ich finde, dass es als Geschäftsführer, als Führungskraft, als was auch immer halt legitim ist zu sagen, wir gehen jetzt den Angular-Weg, weil alle unsere Entwickler wollen gerne hier Angular einsetzen mit Material, Dingsbums, weiß ich nicht was und RxJS, weil der Dave hat da schlaue Dinge drüber erzählt. Und wenn du denen jetzt sagst, nee Leute, da tut auch mit Vanilla und geht mir weg, dass wir uns jetzt so ein Ding ans Bein hängen, dann brauchst du eine neue Entwicklungsabteilung. Weil ganz viele Leute wollen halt einfach genau...
Die hast du halt erst später, ne? Du erntest die Früchte ja auch erst später. Also am Anfang ist es ja erstmal, ich sag mal, döver, weil du einfach langsamer voranschreitest.
Nee, aber pass auf. Und das ist ja schon wieder eine, du bist auf der Sachebene. Du bist auf der Sachebene. Ich bin auf der rein emotionalen Ebene. Wenn deine Leute halt keinen Bock darauf haben, ne?
Total.
Ist die Frage, ob das ist, wo du gerade investieren willst.
Aber du machst ja sozusagen gerade die retrograde Analyse, von die ich verlangt habe. Du sagst ja, ich gucke mir meine Umstände an und entscheide dann auf Basis von dem, was ich hier habe, wie zum Beispiel ein hochhausvoller Angular-Entwickler, was ich mache. Aber das ist ja gar nicht das Problem. Wenn du einen hochhausvoller Angular-Entwickler hast, dann sage ich dir auch, ja, mach das halt, da wirst du am wenigsten Bauchschmerzen mit haben. Aber ich rede jetzt ja eher so von der Sage, wir machen das jetzt mit Webtechnologie. Hier ist mein hochhausvoller, keine Ahnung, Pascal-Entwickler. Was machen wir jetzt unter den Umständen?
Delphi.
Ja, genau. Delphi.
Wenn du ein hochhausvoller Pascal-Entwickler hast, würde ich jetzt. Wenn du ein hochhausvoller Pascal-Entwickler hast, würde ich auf Delphi gehen. Das ist das nächstmodernere, oder?
Ja, nee, ich meine, das ist ja. Delphi ist ja sozusagen eine Anwendungsart von. Also damit haben sie mich damals in der Schule dazu gebracht, Informatik abzuwählen. Deswegen weiß ich das sehr genau.
Du bist wirklich alt.
Ja, das war noch, da war Java gerade noch so der neue heiße Scheiß und der ist dann noch nicht in der schlechtesten Realschule in ganz Nordrhein-Westfalen angekommen damals. Das soweit ist das noch nicht gekommen damals. Ja, ja. Ich bin alt, das stimmt schon.
Ich sag nichts dazu.
Ja, so damals. Ich habe ja schon Cliffhanger angekündigt. Wollen wir einfach, nachdem ich gerade einen Cliffhanger angedeutet habe, einfach Ende machen und nie wieder über den Cliffhanger reden?
Auf jeden Fall.
Ja, cool. Ich meine, wir können ja drüber reden, wenn wir uns nochmal dazu entscheiden sollten, nochmal irgendwie 5 Stunden am Stück über schlimmste Hacks und Dependencies und so zu reden.
Ich würde sagen, wer den Cliffhanger aufgelöst haben will, der muss sich zu uns in den Community Slack verirren, würde ich sagen. Und Kiki muss da natürlich dann auch rein, oder?
Ich bin da.
Ich bin da. Genau, damit du antworten kannst. Genau. Ja, super. Dann machen wir das doch. Das ist doch ein guter Deal. Und wir verbinden das vielleicht mit der Aufforderung, uns doch gerne eure dreckigsten oder tollkühnsten Hacks von denen zu berichten. Auch bei uns im Community Slack. Gerne aber auch auf Blue Sky oder Mastodon. Oder Peter liest immer noch gern eure Nachrichten auf X, glaube ich. Genau, also ihr dürft uns auf allen Kanälen schreiben.
Also, meine Herrschaften, ich glaube, von allen Anwesenden hier war ich der Erste, der seinen Twitter-Account gelöscht hat. Ich musste gestoppt werden.
Da ist jetzt noch irgend so ein anderer Penner, der deinen Handle übernommen hat.
Ich habe den kurz vor dir gelöscht und dann hat die Person, die mich betrunken davon überzeugt hat und ich dich zusammen belabert, glaube ich.
Aber hast du ihn wirklich gelöscht, bevor mir gelöscht, das hier angereicht wurde?
Ja, okay. Relativ sicher, doch. Doch relativ. Also, wir reden hier von 10 Minuten, aber ja. Oder auch eine Dreiviertelstunde. Ich weiß genau, welche Hotelbar. Es war nicht mal eine Bar, sondern war dieser komische Konferenzbereich da oben.
Ja, ja, es ist dieses, dieses Holiday Inn das hat bestimmt schon so viele Hochzeiten gesehen.
Nein, also da bin ich, das war nicht Holiday Inn, das war das Maritim Pro Art am Alexanderplatz. Nicht Alexanderplatz, Friedrichstraße.
Bist du sicher?
Ja, und da lief Nicole Rauch, Entschuldigung, oben an diesen runden Tischen.
Ja. Und das ist oben?
Doch, ich bin
Maritim Pro.
Okay. Ja, das war das mit den abgeschlossenen Kühlschränken.
Das hört sich das eher 99% unwirtlich an, abgeschlossene Kühlschränke.
Die, ja, bevor wir darüber reden, machen wir doll die Aufnahme aus. Ich glaube, zum Thema Manage Decline der Konferenzindustrie haben wir einiges zu sagen.
Ja. Super. Auf jeden Fall vielen Dank, Kiki, dass du wieder da warst.
Gerne.
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Es war
ich
super.
Ich habe sehr viel gelernt. Ich würde sagen, Prototype-Patchen geht klar, je nach Kontext. Yes. Sollten wir mal wieder irgendwie
etablieren.
Etablieren.
Salonfähig machen.
Statements, genau, salonfähig machen. Switch-Statements, ob mit oder ohne Breaks. Genau. Und JS Lint stinkt. So.
Ja, ich meine, das sind nur harmlose Software, die kann nichts dafür. Ich glaube, da kann man dann auch dem Erschaffer vielleicht nahelegen, sich mal zusammenzureißen.
Ja. Genau, dann vielen Dank nochmal, liebe Grüße. Wir hören uns nächste Woche wieder zum Thema, was haben wir da Feines? Da haben wir erstmal Weihnachtspause. Genau, aber danach geht's mit ganz viel Accessibility weiter.
Vielleicht können wir ja in die Weihnachtspause die TypeScript-Folge reinschustern, die ich noch mit Stefan aufnehmen möchte, spontan.
Könnt ihr machen.
Da wird es dort frei. Dann gibt's wieder rentende alte Männer zu Weihnachten. Yay.
Also so wie heute. Nur nicht Weihnachten.
Ja, ich meine, diesmal waren wir zumindest an einem Thema orientiert. Das ist ja dann nicht immer der Fall.
Ja. Ja, super. Also, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und bis demnächst.
Dankeschön. Tschüssi.
Ciao.